Guten Abend. Heute ist der 12. April 2026. Wir haben die Episode Nummer 300 vom Donautech Radio, haben wir gerade festgestellt. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Servus. Ja, 300 hat uns jetzt gerade ein bisschen überrascht sozusagen. Eigentlich ja, hat sie natürlich jetzt angebahnt.
Ja.
Aber ja, wir werden nichts Spezielles heute machen. Wir werden es wie
in guter alter Manier nichts vorbereitet.
Nix sehr vorbereitet. Gut.
Nicht einmal zur 300.
Nein.
Ja, ist ja nichts Binäres, nicht wahr?
Genau.
Das mit 300. Außerdem.
Stimmt. Ich habe mal wieder mal wie in alten Zeiten früher heute ausnahmsweise mal Club Mate aufgemacht.
Hui, na, das wollte ich schon gar nicht mehr
ausschauen. Das wollte ich schon gar nicht mehr ausschauen. Die Wochen war ein wenig zach mit wenig Schlaf und so. Aber dachte jetzt, okay. Heute bin ich schon relativ müde, heute machen wir mal Club Mate auf. Ich habe jetzt schon lange Kühlschrank jetzt gehabt, seit ein paar Wochen.
Und dachte, was, ja, hast du jetzt getrunken? Jetzt zuerst oder was?
Jetzt habe ich es gerade aufgemacht, ja.
Ja? Aha, hast du halt noch mehr vor?
Was, dass ich dann gar nicht mehr schlafen kann, oder was?
Ich weiß es nicht. Na, schon viel Koffein drin, glaube ich.
Schon viel Koffein drin. Nein, ich bin da eigentlich, muss ich aber eh sagen, grundsätzlich auch, manche Leute haben wir da wirklich dann oft Probleme, wenn sie einen Kaffee spart trinken oder sowas.
Ja,
das macht mir eigentlich nichts aus.
Okay.
Also ich trinke schon um 4 Uhr Nachmittag oder 5 Uhr noch gerne einen Kaffee oder auch mal nach dem spart Abendessen noch einen Espresso so am Ende oder sowas. Ja, das tut mir eigentlich nichts.
Okay,
na,
krass.
Na. Aber jetzt brauche ich ein bisschen, dass ich über die 2 Stunden wieder nochmal hirnmäßig also, voll da bin einfach, ja.
Ja, genau.
Ja, habe ich gerade vorher noch Social Media Post gemacht zur 300. Episode.
Sehr gut.
Ja.
Hast denn du gemacht oder? Oder die KI deiner Wahl?
Ja. Ah, okay. Das habe jetzt ganz spontan selber nur gerade gemacht, ja.
Wahnsinn.
Aber ich habe
anstrengend.
Ja, die Monate, jetzt die letzten, das 2026 Jahr schon ein bisschen experimentiert immer mit, was der, mit meinem Second Brain quasi und mit Claude halt, irgendwie ein bisschen so eine Social Media Strategie auch ein bisschen zu entwickeln und mir teilweise mal dann dort auf LinkedIn ein paar Sachen zu posten oder auch für TikTok Videos ein paar Skripte zu schreiben und so. Ja. Mhm. Aber, naja, ich weiß, ich meine, die Frage ist halt, was bezweckt man damit, was, keine Ahnung, manche machen halt das halt einfach, dass sie ein bisschen auf ihr Produkt dann irgendwie auch für das ein bisschen Werbung machen oder wie in dem Fall, oder LinkedIn ist ja eher so viel oft für Recruiting dann auch ein Thema und so, oder?
Ja, oder ja. So einfach nur, dass man ein bisschen Reichweite halt irgendwie kriegt oder so. Mhm. Genau, ich hab's ja, ich mache es ja auch ein bisschen so. Mhm. Ich meine, das rein, also ich habe jetzt eigentlich auch nicht recht viel Zeit dafür, dass man das jetzt wirklich professionell macht. Mhm. Und da finde ich es aber gerade mit Claude jetzt da in meinem Fall eigentlich schon ziemlich cool, weil ich meine, im Grunde, du kannst ja mal wirklich einmal ein Thema so hinwerfen, was du, oder irgendein Buch oder keine Ahnung, irgendein Artikel, was du wirklich gelesen hast, ja, wo du aber halt einfach nicht jetzt die Zeit hast oder nicht die Muße, ja, dass ich da für LinkedIn mir da jetzt eine Stunde hinsitze und das irgendwie zusammenschreibe. Und mit Claude hast du das halt in, keine Ahnung, sag ich mal, 2 Minuten, ja, wenn du ein paar Mal drüber iterierst.
Ja.
Wenn du gar nicht drüber iterierst, halt in 15 Sekunden. und ja, genau. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich mir das so ausschaue, dass das halt ein hoher Anteil der Posts in Wirklichkeit wo das einfach so gemacht wird. Also auch wirklich von diversen Marketingabteilungen und
klar,
so.
Ja.
Naja.
Ja, ja.
Was da schaust, was da so daherkommt.
Mhm. Ja,
ist halt irgendwie auch geil, ja.
Ja?
Hast halt quasi da so die KIs da quasi gegenseitig halt irgendwas schreiben und.
Ja, was halt eine Sache ist, finde ich jetzt auf X ist ja ganz krass, weil das, okay, du folgst halt auch den entsprechenden Leute oder so, aber ich habe halt dann jede News 27 Mal drin, ne? Also wenn es jetzt quasi ja Anthropic released irgendwas wieder, irgendein Feature oder Update, ja, dann steht halt das irgendwie, habe ich das 27 Mal hintereinander in meinem Feed immer leicht, nicht nur Retweet, sondern auch wirklich neue Posts von Leuten halt einfach über das Thema, immer wieder halt in verschiedene andere Formulierungen, merkst du einfach, dass das halt jetzt so viel schneller und besser geht halt auch, dass du so einen Content produzierst halt.
Ja. Naja, viel. Ja. Ding habe ich jetzt neulich auch wieder mal aufgemacht, X, also Twitter, jemals. Das ist halt auch krass, da ist halt im Grunde gefühlt, ja, ich weiß nicht, 90% der Posts, zumindest in meiner Timeline, sind wirklich über AI.
Ja.
Halt tut der Modell, da Cloud Code, da genau. Peter Steinberger wieder und ja. Da geht's halt nur ab die ganze Zeit.
Ja, ja.
Das ist schon hardcore.
Ja, ist krass, ja. Also die denken dann aber, okay, ist jetzt der Algorithmus, der man ist dann so krass zorg, aber es ist halt wirklich voll. Also im X ist halt ganz extrem. Ja. Also ja. Und da gibt es aber auch voll den Unterschied, das hat der Peter selber auch immer gesagt, dass sie halt die Netzwerke da auch so krass unterscheiden, weil wenn er denselben Post auf X schreibt, ist die Reaktion halt komplett der andere, also wenn er es auf Blue Sky oder Mastodon oder was postet. Ja, einfach weil die Sentiment, einfach die Leute halt einfach komplett anders auf AI zum Beispiel Posts reagieren, auf die verschiedenen Netzwerke. Also okay. Auf X sind sie halt viel positiver und viel, natürlich viel gehypter eingestellt auf so ganzen AI-Zeug und auf Blue Sky sagt, da kriegt er immer gleich voll die Kritik von wegen, ja, was der Wasserverbrauch von diesen Rechenzentren ist und so weiter halt, ja. Und bei Mastodon auch halt in die Richtung halt, ja. Das sind schon richtig arge Bubbles halt, die sie da bilden.
Ja. Naja, voll. Aber ein paar quasi konvertieren ja von der einen auf die andere Seite, gell? So wie der DHH, weiß nicht, hast du den Podcast schon gehört? Das können wir auch verlinken.
Du machst jetzt auf die AI-Seite oder was?
Ja, genau. Also, in dem Pragmatic Engineer Podcast. Nein, ich habe jetzt gerade
auf die Listen-Next-Liste da, ja,
genau. Ja, genau, haben wir das Wochenende jetzt mal angehört, so ein bisschen beim bei der Hunderunde und so.
Ja.
Ja, genau, ist eigentlich auch ganz geil, weil der war halt auch eher skeptisch. Muss ich jetzt sagen, aber der sagt halt, ja, unterm Strich, wie halt dann die Modelle wirklich so gut waren sind.
Ja.
Ja, hat halt einfach im Grunde auch den Switch halt gemacht, ja.
Ja. Ja.
Also Switch in dem Sinne, dass er halt jetzt auch quasi so Agentic First oder weiß ich nicht, wie man da sagt, AI First.
Ja, ich habe halt damals diesen letzten gehabt, wo er beim Lex Friedman war, der lange da dann 3-Stunden-Ding und da hat er gerade so ein bisschen angefangen damit auch so quasi das auszuprobieren. Da war er noch eher skeptisch, ja, aber hat sich das schon ein bisschen abzeichnet, ja.
Ja, ja. Ja, da sagt er halt, was das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das ist eigentlich auch, was wir geredet haben, weil halt ursprünglicherweise oder halt auch bei einer, wie heißt die Firma, 37 Signals und so. Genau, oder ich meine, ist ja bei mehr Firmen so, ja, wo halt quasi immer der Entwickler halt die Ressource, die halt quasi teuer ist und wo es die halt nur in einem bestimmten Ausmaß halt da war.
Ja.
Und er sagt halt, der hat die ganzen, die Product Lead und so, ja, haben halt im Endeffekt, haben sie zwar Features etc. überlegen können, ja, aber am Ende des Tages waren sie dann darauf angewiesen, dass natürlich dann die Ressourcen für die Umsetzung, sprich halt die Entwickler dann Zeit gehabt haben. Ja. Und das flocht sie jetzt natürlich viel mehr aus, ja, weil du halt so viel mehr einfach weiter umsetzen kannst, ja. Genau.
Ja.
Also, ja.
Oder die gleichen Beobachtungen wie wir im Prinzip.
Die gleichen Beobachtungen wie jeder andere. Im Endeffekt.
Ja, dass der Linke sehr schön einig hat. Da, ja, ja, wir werden die Woche auf jeden Fall noch. Letzte Woche war ich ja nie eigentlich im Auto unterwegs, weil ich die ganze Woche Homeoffice gemacht habe. Weil der Daniel auf Urlaub war, quasi unterwegs mit ihrer Mom und jetzt dann habe ich keine Zeit gehabt zum Podcast machen.
Ja, es ist dann, gell, es ist dann wirklich so, ich merke das auch, ich war die Wochen habe ich auch von daheim gearbeitet, die ganze Woche, sonst bin ich ja eigentlich immer ein oder zwei Mal in Salzburg. Genau, und das merkt man dann schon, gell, hat man gleich viel weniger Zeit, dass man sich etwas halt aufwacht. Bei mir ist es halt dann meistens, wenn ich mit dem Hund gehe, dass er halt noch einen Podcast rein hat, da hast du dann schon wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn ich das nicht hätte, ja, kriege ich die, glaube ich, das auch. Bis ich die nicht warne, das unterkriege ich voll.
Ja.
Aber echt Pragmatic Engineer, echt so ein geiler Podcast einfach.
Ja, Wahnsinn, was der jetzt einmal für gute
Gäste hat. Weiß ich nicht, was der heute so, immer Gäste hat, ja.
Ja.
Schau, krass. Schau wild, ja.
Und auch irgendwie, mir bis jetzt eigentlich erst so vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwie auf die, dass mir der aufgefallen ist sozusagen. Weiß nicht, wie lange es den schon gibt oder das wirklich erst so angefangen hat vor kurzem. Krass, voll. Ja.
Ja, und als Podcaster kann man jetzt ja so richtig fett, also bei uns hat ja noch keiner angefragt, oder kannst du jetzt quasi so richtig fett Kohle machen? Weil
wieso?
OpenAI haben wir diesen, wie hat der geheißen? TPPN-Podcast quasi übernommen.
Okay.
Genau. Weil ja die quasi auch so ein bisschen in das ganze Media-Game halt einsteigen wollen. Mhm. Also OpenAI jetzt. Und die haben da halt für einen quasi dreistelligen Millionenbetrag halt diesen Podcast da übernommen.
Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Naja, aber die suche jetzt da Genau, da, das ist jetzt, sagt er mal, von CNBC, wurscht, hau ich mal da die Meldung rein. Mhm. Genau,
die haben. VPN, die VPN.
Genau, die haben ja da irgendwie so, also ich hab's jetzt auch nur von woanders jetzt gehört, ja, aber die haben halt quasi so, genau, steht in dem Artikel da drin, so halt 5 Millionen, ich glaube letztes Jahr, 2025, 5 Millionen Advertising Revenue halt eingenommen. Mhm. Mit dem Podcast und heuer halt on track to exceed 30 Millionen this year. Mhm. Und ja, und sind halt jetzt quasi für OpenAI sozusagen exited worden. Ich habe mir schon alleine gedacht, wie ich das gelesen habe, mit den 5 Millionen, ja. Denken wir, Alter, also musst du da mal 5 Millionen
Advertising.
Ad Revenue, ja. Und krass. Das ist nämlich nicht einmal so ein.
Aber was haben die für Podcasts? So ist das ein Podcast groß? Oder eine ganze Plattform von Podcasts oder was? Ich kenne das gar nicht. Technology and News Podcast TPP.
Das hört sich auch wie einer, ehrlich gesagt.
Okay, krass.
Aber keine.
Die machen so viel Leute.
Ich kenne den auch nicht. Nein, nicht einmal. Die haben quasi so 50, 60.000 Hörer.
Okay.
Genau, da, DPBN ist fairly new, gell? Only starting streaming in 2025, also wir haben erst letztes Jahr angefangen.
Okay.
Genau, und haben halt 58.000 haben sie auf YouTube. Ja.
Aha, okay.
Also, die werden wahrscheinlich das Game machen wieder mit nicht nur Audio, sondern plus Video, so richtig eine Show halt, ja.
Ja.
Aber so irgendwie so 11 Angestellte und ja, genau.
Das gibt's jetzt bei Apple Podcast ja auch seit neuestens, gell, dass du Videopodcasts dort konsumieren kannst.
Mhm.
Das ist ein neues Feature seit dem letzten iOS-Update. Wenn ich jetzt heute oder glaube ich, oder gestern zum ersten Mal gesagt, wie ich die App aufgemacht habe, dass man jetzt auch deine Favorite Videopodcasts dort anschauen kann, ja.
Okay, krass.
Mhm.
Krass. Naja, das ist, schauen wir noch einmal, ein bisschen ein größerer Schritt. Videopodcasts machen. Ich meine, oder auch nicht, wenn man einfach die Webcam einschaltet, aber.
Nein, es ist die Talking Heads
quasi. Aber, aber so mit Studio und allem drum und dran. Ja, aber brutal, ja. Hat mich schon mal gerissen, dass wir überhaupt, ja, also, unser Advertising Revenue ist ja bei null.
Das war eine
generell der Revenue bei null.
Quasi,
ja, stimmt. Heute haben wir gearbeitet, ja. Mhm. Dass wir auf null bleiben. Ja, aber ja, krass. Geht's gerade ab da über. Ja.
Wahnsinn, ja. Gut, die Open Edit haben wir einfach das Geld zum Vorne aussehen, was hinten eigentlich
drauf kriegen. Liegt die Vermutung nahe, ja, dass das halt ein bisschen, keine Ahnung, schon ein bisschen verbrennen auch einfach.
Ja, Wahnsinn. Geld. Was haben sie jetzt gerade letztens, haben sie ja wieder, während unserer letzten Podcast-Episode quasi, haben sie ja wieder ein Round funded gekriegt, oder? Mit 122 Milliarden Dollar. Also, Wahnsinn. Bei also einer Evaluierung von, jetzt muss ich kurz mal googeln, OpenAI Seed Round oder? Nein, nicht Seed Round, Funding Round. Haben es gerade aus 122 Milliarden zu einer Bewertung von 852 Milliarden. Wahnsinn. Ja. Wobei, da habe ich dann irgendwie gelesen, also irgendwie ist es so zach, wenn du da anschaust, irgendwie die größeren Tech-Firmen auch von wegen, da vergleichst du immer bei der Bewertung auch die Market Capitalization quasi versus und da den Umsatz quasi, was machen halt pro Jahr, mit dem wir es halt bewertet sind an der Börse. Und bei Google und Microsoft und so weiter liegt es halt so bei 7- oder 8-fach, ja. Und, und bei OpenAI liegt es jetzt beim 53-fach sozusagen.
Ja, das ist echt, glaube ich, wird vielleicht einmal ein Problem werden, ja.
Ja, theoretisch schon, ja. Und aber, muss man sich ja wirklich anschauen, also die letzten Monate ist ja wirklich steil bergauf gegangen für Anthropic versus OpenAI. Ja? Die ziehen einen ja voll davon eigentlich. Und also ich glaube, da habe ich jetzt auch irgendwann, ich muss jetzt den Link jetzt mal aussuchen, aber so ein Vergleichsding gesehen, wie die einen Umsatz, die haben ja massiv, ich glaube, die haben jetzt in einem Monat oder in einem Quartal 11 Milliarden Annual Revenue dazu gebracht quasi. Also ARR quasi, also ja, Annual Recurring Revenue haben sie um 11 Milliarden gesteigert innerhalb von 3 Monaten, glaube ich. Anthropic. Brutal.
Ja, krass. Ja, weiß man auch nicht, was die vielleicht für große Verträge da noch abschließen.
Ja.
mit die, weiß ich nicht, mit einem Apple oder mit wem auch immer. Ja, oder?
Aber allein schon die ganzen Leute, die sich jetzt eine 200 Euro oder 200 Dollar Cloud Subscriptions genommen haben für Open, also für Open Cloud oder Cloud Code und so Zeug halt einfach, ja. Das, da es geht gewaltig was ab, ja.
Naja, ja, voll. Ja, voll. Ich meine, wir haben ja, folgendes mit drüber geredet, ja. Jetzt ein paar ein API-Key eigentlich, derzeit jetzt noch, einmal in Cloud Console sozusagen, einmal angelegt, also richtig mit der Firmenaccount etc., weil ja wir die Code-Reviews machen, über quasi so einen eigenen Build-Step, den man derzeit halt jetzt noch manuell ausstoßen muss, aber ja, schauen wir mal, vielleicht irgendwann einmal geht halt automatisch mit. Und dann merkst du halt schon, dass jetzt im Vergleich zu, wenn du jetzt einfach nur Subscription hast, ja, da geht halt schon mehr weiter, ja, von deinen Credits, die halt sozusagen da dahin schmützen, ja.
Ja. Nein, also,
also das muss wirklich komplett krass, querfinanzierte sozusagen, ja, diese Subscriptions.
Ja. Naja, sie sagen ja quasi, eben, das haben sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie das letzte Mal schon gesagt haben, aber da ist ja das gewesen, dass die 200-Dollar-Pläne quasi so viel fressen wie 5.000-Dollar-Tokens im Monat.
Genau, wie ein paar 1.000 Dollar.
Ja, 5.000 ungefähr, voll. Ja. Das ist schon hart, deswegen sind sie eben auch so empfindlich, wenn diese Cloud CLI oder das Cloud App quasi, der verwendet wird als internes Tool, was gerappt wird in irgendwas anderen, wie bei OpenClaw. Ja? Und da sind sie jetzt halt eben in der letzten Woche nochmal ganz hart reingefahren mit dieser News, halt, sie blockieren jetzt die alle, diese Third-Party-Tools, die halt Cloud hernehmen. Ja? Und sie sperren das quasi und du musst das, kriegst jetzt vorher noch irgendwie eine Gutschrift für ein gewisser Extra-Usage, aber wenn du das Cloud CLI-Tool oder so weiter irgendwo rappen willst und einbauen willst in irgendein anderes Tool, musst du diese Extra-Usage zahlen und die ist nie in der normalen Subscription drinnen.
Mhm. Ja. Genau, ja. Mhm. Genau, das kannst du bei der Subscription auch machen, dass du sozusagen trotzdem nur aufladst, oder?
So Extra-Usage dazu kaufst.
So genau. Extra-Usage, genau, und das kannst du, glaube ich, auch sogar automatischen Aufladen machen, eigentlich genauso, wie es mit dem API-Key halt dann auch ist.
Genau. Und da haben sie jetzt gesagt, wenn du das Tool quasi irgendwo einwrappst in OpenClaw oder irgendwas anderen, ja, oder im Paperclip zum Beispiel, dann ziehst du das nur, musst du die extra Usages aufladen und das ziehst du von dort ab.
Ja. Aber da sind sie auch teilweise voll, wie soll ich sagen, eigentlich ganz gut drauf, ja, Cloud, weil da kriegst du ja auch teilweise so Freibeträge, was der für der extra Usage. Wie zum Beispiel das war, dass dieses Opus 4.6 Modell, was der relativ viel Tokens, Credits, was er immer gefressen hat, sind sie einmal hergegangen und haben gesagt, ja, wurscht, wir geben da jetzt einmal, du kannst quasi 48 Dollar Credit jetzt einfach mal claimen. Mhm. Ja, du musst nur auf den Button da draufklicken.
Ja, genau.
Oder jetzt war ja auch neulich wieder irgendwas, da haben sie da quasi so Gutschriften halt immer gegeben und bei mir ist jetzt so, jetzt schaue ich da gerade eine, ja, ich habe jetzt da sogar quasi schon über 100 Euro einfach Balance, ja, wenn ich da im Plus, einfach durch diese Aktionen, die sie halt dann teilweise mal haben, ja.
Ja. Ja, ich muss, also wir kämpfen da schon gerade ein bisschen, also vielleicht da kann ich gleich das nächste Topic halt einsteigen, das Paperclip habe ich jetzt einmal intensiv die letzten zwei Wochen ausprobiert.
Okay.
Ja.
AI-Treu-Firma
quasi, parallel also
aufgemacht.
Eigentlich ist, naja, bei uns ist es halt so, gell, eins von den Bereichen in der Treu, die halt irgendwie noch am wenigsten bis jetzt so richtig mit AI-Support was da haben, ist irgendwie die Marketingabteilung, ja. Und die Marketingabteilung ist halt ganz stark mit ja, alle möglichen Tools mit sehr viel Zahlen und Daten beschäftigt, ja, also Analytics, AdWords, Search Console, Tag Manager, was denn so ganzen MRR, ARR Daten, Growth, Churn, wie viele neue Accounts melden sich an, wie viele Leads, wie viele Closing Sales dann quasi auch, das spielt da halt alles rein. Das sind so viele Daten, die du eigentlich hast, ja, alle mit KPIs, aber die du nicht wirklich, wo du heute zu viel Zeit einnimmst, da könntest, wenn du das alles händisch regelmäßig auswerten würdest, ja. Und da haben wir jetzt einmal gesagt, wir wollen das mit AI, mit Paperclip jetzt zum Beispiel mal unterstützen. Dann haben wir wirklich halt einmal gesagt, okay, wir legen ein Paperclip Troy an und da gibt's halt einen CEO halt quasi und einen CMO für Chief of Marketing halt, ja. Und der hat halt einen SEO-Spezialisten für Search Engine Optimierung und einen für AdWords, ja, und so weiter halt, ja. Und dann bin ich halt hergegangen, hab halt der Reihe nach halt dann Zugänge halt quasi eingekriegt, damit er zum Beispiel der Search Engine Agent abfragen darf aus Analytics die Daten, ja, dass er halt der eine darf auf dem Play Store und auf dem App Store Zugriff haben und da über Downloads und so weiter die Daten abfragen, die Reports, ja, Webseite können sowieso lesen, dann der eine darf halt quasi AdWords Accounts sich anschauen und schauen, die Ad-Kampagnen laufen und so weiter. Ja. Mhm. Und dann kannst du halt wirklich sagen, pass auf, du, wir haben jetzt an der Pricing-Page da und da was geändert, analysiert einmal die nächsten Tage, wie sich das quasi bei der Conversion im Funnel, ob sich das besser verbessert oder verschlechtert und so weiter. Ja. Mhm. Wo du halt normalerweise dann wirklich die ganze Zeit irgendwie hinjucken musst, der das in einem Spreadsheet, Excel, whatever, die ganze Zeit halt oder in einen eigenen Google Analytics Report für das wieder baut und dann da halt das beobachtet.
Ja. Mhm. Aber vielleicht jetzt nur ganz kurz, also für die das Paperclip jetzt vielleicht nicht kennen, ja. Das heißt, das ist quasi ein Open Source Projekt, oder?
Ja.
Ist das dann eine Node-Anwendung oder was kommt da daher, wenn du das installierst?
Es ist eine Node-Anwendung, genau, du sagst im Prinzip MPX Install, ja. Mhm. Und das Ding ist eigentlich auch total aus OpenClaw raus entstanden, aus dieser Idee halt einfach, solche Agents zu haben, aber halt gleich schon mit Multi-Agents-Orchestrierung. Ja, wo du nicht nur einen Claw quasi hast, sondern du hast dann einfach irgendwie mehrere verschiedene Agents, die verschiedene Permissions auch haben, verschiedene Modelle verwenden können, eben auch so wie zum Beispiel der CMO oder der CEO haben halt ein besseres Modell zum Planen und Nachdenken und Strategien ausarbeiten und die unteren Agents haben halt ein billigeres Modell. Ja, weil krass. Die führen dann nur aus und denen sagen halt der CMO, du, CEO-Analyse, machen wir das und das, ja, CEO-Specialist. Mhm. Und das ist so witzig, weil das arbeitet halt alles über Tickets, ja, das heißt, du legst ein Ticket an oder am Anfang legst du im Prinzip einmal ein Goal oder du kannst da mehrere Goals so legen, aber wir haben jetzt mal gesagt, okay, wir wollen jetzt gern in den nächsten Zeitraum sowieso einen Umsatz steigern von so auf so, ja, das ist unser Goal, was die Marketingabteilung machen soll. Ja, und dann ist das übergeordnete Goal, der CEO versucht halt quasi das zu erreichen und der steuert nach dem halt dann die Aufgaben ein und du bist quasi Board Member, also der das quasi beobachtet, ist immer das Board und für gewisse Entscheidungen wird das Board gefragt. Ja, wenn zum Beispiel ein neuer eingestellt wird, ja, weil sie sagen, okay, da braucht man noch einen Spezialisten für SEO oder für AdWords, ja, dann fragt die der CEO oder der CMO, darf man den einstellen? Das ist ein zusätzlicher Agent zum Beispiel. Ja, und der kriegt dann von denen gleich wiederum ein Soul quasi so eine Basis Agents MD halt geschrieben, ja, damit er weiß, wer er ist und was er zum Tor hat. Ja, und der arbeitet dann halt ein bisschen anders wie der Play Store oder Google Play Store Optimizer oder anders wie der CMO, weil der hat halt eine andere Agents MD und ein anderes Goal quasi. Ja, nein, das Goal ist eigentlich alle dasselbe, aber ja.
Okay, genau, das wollte ich gerade und die Bedingung sozusagen, dass die quasi dann alle miteinander wissen, okay, passt, jetzt haben wir es geschafft, dass das arbeiten wir hin sozusagen.
Ja.
Das Ziel ist quasi das, was im Ticket halt dann
alles
vordefiniert
ist sozusagen. Das ist dann so, der CEO legt am Anfang gleich mal so, keine Ahnung, damit er das Ziel erreicht, sagt er halt, naja, da müssen wir zuerst einmal analysieren, wo stehen wir denn, ja? Da müssen wir zuerst einmal analysieren, wie haben wir denn, was sind denn unsere, wie funktionieren unsere Kampagnen, wie gut? Oder machen wir eine Google Analytics Auswertung, ja? Damit ich da mal weiß, wo stehen wir da? Wo wollen wir da hin? Um wie viel müssen wir da dann quasi die Conversion steigern oder die Klickrate oder eben die Landingpage optimieren und so weiter? Der legt sich gleich mal so Tickets, die er dann verteilt. Und dann kann es sein, dass aus diesen Tickets wieder Tickets entstehen, die Agents dann wieder an anderen Agent zuweisen. Oder wo du als Board sagst, ja, pass auf, ich gebe jetzt explizit dem Agent ein Ticket, das er abarbeiten soll. Ja, es ist voll witzig, weil es halt einfach so, ja, wie halt du das gewohnt bist, halt, du gibst halt wie deine Kollegen halt oder Mitarbeiter einfach Tickets und sagst, das ist deine Aufgabe, mach du das. Und der sieht dann das und entscheidet, okay, dann mache ich mir noch ein paar Subtickets und eins gebe ich dem einen, der ist für das zuständig, der weiß ich, der ist besser geeignet, der soll sich das anschauen und das schauen wir ich an. Ja? Und das ist auch oft so geil, weil dann bin ich draufgekommen, zum Beispiel, ja, jetzt der möchte halt jetzt für SEO oder was eben Analytics, braucht er Zugriff auf Analytics, ja, dann sage ich halt auch, okay, leg halt den Marketing-Ops oder unseren Engineer, den wir haben im Team da, Engineer's Agent, leg ihm halt ein Ticket oder dass er den Zugang einrichtet, ja, und dann sagt der Engineer, ja, passt, leg ihn an, aber da brauche ich noch vom Board die und die Zugangsdaten, die Credentials für dies und dies. Ja, dann macht der wieder ein Ticket fürs Board auf und dann kannst du das abarbeiten und sagen, passt, habe ich Eintragung da hinterlegt, dies und das, da sind die Credentials und dann arbeitet der wieder weiter. Und wenn der das Ticket abkackelt hat, quasi, dass er jetzt das prüft hat, dass der, dass er die API aufrufen kann und die Daten von Analytics kriegt und lesen kann, dann closed er sein Ticket und gibt dem einen Agent wieder Bescheid, dass er jetzt seine SEO-Analyse machen kann.
Krass.
Und das ist also geil, weil der oft so von oben nach unten das spielt, weil er sagt zum Beispiel, ich habe dann gesagt, ja, bau halt einmal ein Skill-Agent, also der Engineer, bau ein Skill, dass die einen Agents gut einfach die SEO, die Analytics-Sachen abfragen können, ja. Und dann schreibt der ein Skill, ja, legt dieser Skill-MD ab in einen Folder und so und dann sagt er aber, ja, aber ich habe jetzt nicht die Berechtigung, dass ich einen anderen Agent das Skill zur Verfügung stellen darf. Da muss ich einen CEO fragen. Dass der, und dann legt er den CEO ein Ticket an und sagt, CEO, bitte, gibt die anderen Agents Bescheid, dass jetzt das Skill gibt und trage ihnen das ein, dass die es nutzen können.
Krass. Und der geht dann zum Board.
Der geht dann zum Board, ja. Oder du hast dem schon die Permission gegeben quasi. Es kann sein, dass der CEO die Permission sowieso hat, ja, dass er Skills anlegen darf, ja. Und dann gibt er das halt dementsprechend, sagt er, ja, das Skill ist vielleicht gescheit für die Marketing-Agents. Und dann gibt er denen das. Das ist echt krass. So witzig. Weil wir haben dann also Sachen gehabt, einfach, weißt du, wie es dann meine Kollegen halt gegeben habe, weißt du, wir haben das ein bisschen Marketing dann vergeben, weil wir haben ja Leute, die real für die Google Analytics und für AdWords und so zuständig sind, ja. Und dann haben wir einer gesagt, schau her, du hast jetzt deinen Assistenten, der macht halt, der kann halt eine Aufgabe abnehmen, den kannst du halt da Dinge geben. Und natürlich entstehen dann immer gleich Fragen, weißt du, wie tue ich denn da und kann er das und kann ich das? Und ich habe immer eigentlich dann gleich gesagt, ja, frag ihm halt, sag ihm halt das, weißt du? Nicht mich fragen, kann er das, sondern frag ihm, ob er das kann. Ja? Er sagt dir dann schon, was er braucht, damit er das kann. Und das war wirklich so, dann ist gleich mal so gewesen, die Kollegin, die hat sich dann, die Gundi hat sich sowas, eine Checklisten erarbeiten lassen für Änderungen in der Webseite, was man durchprüfen muss, weil da haben sie dann einen Fehler drin gehabt, was sie nicht mit gesehen haben. Und dann hat der halt ein PDF erstellt und auf der Linux-VM, wo dieses Paperclip läuft, einfach das PDF in den Ordner abgelegt, aber sie kann halt nicht darauf zugreifen. Ja? Dann habe ich gesagt, hat sie gesagt, wie komme ich denn zu dem File? Sag ich, naja, ich weiß auch nicht. Ich konnte natürlich jetzt mit SCP und SSH oder was das overkopieren, aber das ist ja unpraktisch. Ja? Frag halt einmal einen Engineer, ob er da irgendwie da einen Zugang machen kann für das File, so quasi. Ja? Und dann haben wir, sagen wir, hat der Engineer gleich vorgeschlagen, naja, nachdem wir da eh die ganzen Google-Accounts und so weiter, gib halt einfach dem Google-Account, diesen Service-Account, mit dem wir arbeiten, im Google Drive einen Folder frei, auf den der schreiben darf. Ja? Und dann haben wir ihm da einfach bei Google Drive, also der Add User, Share mit dem. Und dann hat der, und dann gesagt, haben wir ihm wieder geschrieben, du, wir hätten da jetzt da in dem Folder Write Permission gegeben, schau mal, ob du das PDF da einlegen kannst. Ja? Und seitdem ist das unser Exchange Folder mit dem Paperclip.
Krass.
Aber das hat er einfach eher eingerichtet, quasi, sozusagen. Ja? Weil er das vorgeschlagen hat. Das war eigentlich praktisch. Haben wir gesagt, ja, sicher. Legen wir das Zeiger ins Drive. Also, ja, aber da ist ja genauso, da tue ich jetzt die ganze Zeit jonglieren. Angefangen haben wir mit Cloud drunter, was der mit so einer $200-Subscription, ja, aber seit dem Wochenende geht halt das nicht mehr.
Ja, passt dann.
Dann habe ich jetzt mit Codex probiert, aber auch da läufst du dann schnell in die Limits rein, ja, wenn du dann wirklich mit API-Tokens arbeitest, ja, dann kostet dir das ja gleich mal 50, 60, 70, 80 Dollar am Tag, ja. Also müssen wir mal schauen, wie wir mit dem hinkommen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Experience und es ist schon sehr hilfreich, ja, also.
Ja, das muss man halt dann wahrscheinlich einfach, ja genau, finanziell einfach abwiegen, gell.
Genau.
Ist an das wert sozusagen, ja, die.
Weil das, die wir haben ja schon einmal ChatGPT vor einem Jahr eben fürs ganze Team eingeführt, ja, und da haben da auch dann auch einzelne Abteilungen sich schon so GPTs baut, ja, und so Dinge mit dem gemacht oder Kollegen auch im Marketing mit N8N herumgespielt und Dinge gemacht, so, aber das ist halt nochmal ein anderer Level irgendwie, ja, also da arbeitet dann das, leider beim Paperclip kann man nicht mehrere User machen, also mehrere menschliche User, die darauf Zugriff hat, man muss halt einen Account teilen. Aber trotzdem ist es einfach cool, weil die halt dann auch sehen, was machen denn die anderen gerade, was haben denn da, da laufen halt noch mehrere Tickets parallel. Und du kannst auch, durch das, dass das halt alles in einem System ist und Memory quasi auch und übergreifend hat, kann man die Tickets halt auch quer referenzieren und sagen, schau her, der hat da beim Google Analytics das und das rausgefunden, das wollen wir jetzt auf der Webseite oder bei der nächsten Kampagne berücksichtigen. Ja. Und dann liest er das halt und sagt, ja, passt, dann werden wir in Zukunft bei der nächsten Kampagne das und das so und so machen, auf Basis von der Analyse im Analytics, was der andere Agent gemacht hat. Ja? Sonst muss ich es alle umkopieren wieder von einem GPT-Chat in den anderen und so, das ist irgendwie mühsam. Ja?
Die Tickets, wo sind die abgelegt?
Im Paperclip.
Im Paperclip sozusagen, ja.
Das ist auch schon eine Diskussion
Datenbank
gewesen.
Oder irgendwas,
ja, genau.
Oder?
Ja, der kommt mit so einer Postgres-DB daher und so, ja.
Ah, ja.
So, ja, die setzt das jetzt selber auf. Du könntest das auch halt selber irgendwo, ich habe jetzt ja schon mal geschaut, ob ich es dir nicht irgendwie Move und im Kubernetes selber noch betreibe oder was mit einer eigenen DB. Aber jetzt haben wir es einfach mal auf so einer VM bei Hetzner halt laufen, ja, alles in einem. Ja. Es war so eben einen Abend gemeinsam aufgesetzt, Geschäftsführung sozusagen zum Ausprobieren und gemerkt, ja, hey, das ist echt ziemlich cool eigentlich, was du da machen kannst, ja. Aber Experimente. Und das Orgi ist, ich sag dir nicht, keiner weiß wieder, das ist bei den ganzen Eizeit so, ob ich das in einem Monat noch hernehme. Weißt? Weil jetzt dann die Wochen, jetzt muss ich wieder aussuchen, ich habe den Link leider nicht gelinkt, aber im Endeffekt hat ein Anthropic jetzt auch genau sowas gebracht. Was, nicht genau sowas, aber auch so ein Multi-Agent-Ding. Du kannst jetzt mit Anthropic-Ding Multi-Agent-Sachen aufsetzen.
Ja? Irgendwas mit Agent in der Cloud, irgendwas mit Cloud, gell?
Ja.
Also nicht Cloud, sondern Cloud.
Cloud, ja.
Irgendwas mit Cloud, Agent, irgendwas. Ah, was ist mir leidlich untergekommen. Er heißt nicht Cloud-Agents.
Naja, den Link, ich habe nämlich eh eine postet, daran, genau, da, es ist eigentlich so ein Marketing-Video, gewesen. Am 8. April war das, das war quasi jetzt vor 4 Tagen, Copy-Link, dann muss ich wieder den anderen Slack wechseln, da einer, das da dann, und sie nennen das Cloud Managed Agents, everything you need to build and deploy agents at scale, ja, das heißt, da hast du eben auch wieder die Möglichkeit, innerhalb des Agents sozusagen, den du schon hast, zu sagen, okay, setzen wir nur einen Online-Agent auf, der läuft auf irgendeiner Infrastruktur dann. Ja. Ja, mit Session, Sandbox, Memory, Tools und so weiter. Und du hast dann so Orchestration halt dabei. Voll spannend. Ja, also, und im Endeffekt, man sagt das eh, die Anthropic-Leute sind in einer Geschwindigkeit unterwegs, die ganzen Sachen halt nachzubauen, was eigentlich OpenCloud, diese ganze Open-Source-Community da jetzt in den letzten Wochen halt auch schon so bastelt hat. Ja? Aber halt da mit Save quasi von einer halt, mit voll durchdacht halt. Ja? Finde ich total spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und die gehen halt wirklich, wirklich an einen gescheiten Speed, gell?
Ja.
Die Cloud-Leute, also es ist echt brutal.
Ja.
Was die da ausschnalzen. Also da vergeht ja wirklich kaum irgendwie eine Woche ohne, kannst du ja nicht einmal sagen, ohne eine Ankündigung, sondern meistens 2-3 Ankündigungen. Ja, ist schon hart. Ist wirklich hart. Also jetzt haben sie ja die Wochen, das habe ich glaube ich eh gestern noch gesehen, auf X, haben sie ja auch gekündigt, es gibt ja, ich glaube, beim Max oder bei den Enterprise Accounts oder wo ist ja das dabei, dass du ja bis jetzt auch schon PowerPoint Support drinnen gehabt hast.
Ja.
In Cloud Cowork, nehme ich jetzt einmal an. Genau, und jetzt haben sie halt das gleiche nur mehr für Microsoft Word halt gebraucht.
Ja.
Ja, wo du das Ganze halt auch mit Word-Dateien machen kannst, ja, wo du jetzt sagen kannst, hey, pass auf, schreib mir das oder arbeiten wir da mal drüber, etc. Wo ich dann auch so twittert worden ist, so, ja, voll geil, also wieso macht das eigentlich Microsoft Copilot nicht, ja, also ja. Sollte das nicht das sein, was eigentlich bei Microsoft Copilot im, gibt es glaube ich auch wahrscheinlich im Office irgendwie, irgendwo drin, ja.
Klar, ja.
Wieso geht das eigentlich nicht mit dem?
Ja. Das Orgel also ist ja, dass das Klarzeichen da im Word, im Excel und so besser funktioniert als die Copilot.
Ja.
Ja,
ja, voll.
Das ist so ein Charme ein bisschen für Microsoft.
Ja. Ich meine, generell, wenn du das mit dieser Chrome-Steuerung hernimmst, diesen Remote-Controlled Chrome, da gibt es ja quasi so ein, ich weiß nicht, was ist denn das, ein Plugin oder irgendwas?
Ja, Extension haben sie quasi. Ja,
oder für, so Extension ja. Ist das ja genau, was du anhageln musst. Und dann kann der halt auch jetzt nicht nur eben so PowerPoint-Geschichten macht er das, sondern zum Beispiel, ich habe ja gern bei so Präsentationen einfach Google Slides, weißt du? Weil du kannst du gar nicht mehr einen Link weitergeben, du kannst es sharen mit anderen.
Ja.
Und nicht das ganze Office zeigt, das ist halt einfach immer so Sache.
Ja.
Du kannst eigentlich super zusammenarbeiten, ja. Und funktioniert top, ja. Und der hat mir halt da auch, keine Ahnung, innerhalb von 10 Minuten so eine Google Slides Präsentation halt einfach zusammengeklickt, ja. Weißt du, über den Chrome halt.
Na, voll arg.
Also echt, ist echt hart,
ja. Da kostet auch voll geil eigentlich im Prinzip, wenn du jetzt schon mal die Outline und alles geschrieben hast und dir überlegt hast, was du präsentieren willst, dann einfach halt sagen, ja, mach auf Basis von der Outline halt nur Slides quasi gar. Du musst nicht mehr selber Slides malen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, voll. Ja, oder was wenn's teil ist, ist so gar einmal für irgendwie ein Dev-Meeting oder sowas gar einmal irgendein Thema präsentieren magst oder so, ja. Dann sage ich ihm, hey, mach mal bitte auf 6 Folien, präsentieren wir da einfach jetzt einmal das Thema. Ja.
Ja.
Und dann sucht sie eher das Thema aus, also muss ich ihm nicht einmal viel outlinen oder irgendwas, sondern dann macht er halt einmal seine 6 Folien und dann arbeiten wir halt nochmal drüber, ja, und tut man vielleicht eine Folie weg oder eine Folie dazu,
ja.
Aber im Großen und Ganzen passt schon zu 90%, was der macht, also.
Und das machst du dann auch in Google Slides mit Chrome Extension.
Genau, Cloud. Also ich hab's jetzt, vielleicht gibt's eine andere Möglichkeit auch, aber genau, ich hab's dann einfach da im Chrome halt dann werken lassen, gell. Dann macht er sich so eine eigene Tab Group.
Ja.
Genau, wo er dann da drin umeinander werkelt, ja.
Ja, ja, ist krass, ja.
Cool.
Ja.
Und ich glaube, Claude, die, weißt du, das hat eh der eine Typ da, also eh der Claude Code Chefentwickler da für einer, auch gesagt in dem Pragmatic Engineer Podcast, die dann halt im Grunde auch nur mehr mit AI halt programmieren, ja.
Ja.
Und vielleicht können sie deswegen so einen Speed gehen bei dieser ganzen
Features. Auf jeden Fall. Ja. Die hat das alles Webcode selber aus, sozusagen. Also Agentic Engineering.
Ja, voll.
Was ich dann auch noch witzig gefunden habe, da haben sie noch dieses Advisory Strategy, haben sie dann auch noch, das war dann einen Tag drauf, haben sie das ausgebracht auch noch, dass sie jetzt quasi genau das Ding machen, eh so ähnlich wie ich das im Paperclip auch vorher beschrieben habe, dass du quasi immer eigene Agents hast mit verschiedenen Modellen, wo du zum Beispiel dann eben ein Opus mit dem besseren Modell hernimmst als Advisor. Ja, und oder einfach als Tool zur Verfügung stellst für Sonnet, damit du wieder Token sparst oder Preise günstigere Token kaufen kannst. Dass du quasi sagen kannst, okay, ich habe da jetzt dann eben auch irgendeinen Agent, der macht gewisse Dinge, aber wenn er schwierige, knifflige Fragen hat, kann er über Tool seinen Opus Advisor fragen und der sagt ihm dann wieder genau, was er machen soll und dann arbeitet er das wieder ab. Ja. Auch ganz spannend, weil ich muss sagen, ich tue das zu selten. Also, du hast ja teilweise im Codex oder im Claude und auch im Cursor schon einstellen können, früher, dass du quasi anhand der Tätigkeiten verschiedene Modelle auch unterscheidest. Also, dass du sagst, fürs Planen nehme ich das Modell und fürs Umsetzen genau. Dann das und so. Mhm. Aber das tut dir das auch nochmal auf ein Next Level bringen.
Das ist quasi, okay.
Wieder so ein Shared-Kontext, wo die zwei halt einfach dann arbeiten und du hast halt einfach einen Main-Loop, wo du mit einem günstigen Modell arbeitest, aber quasi über einen Tool-Call kannst du jederzeit einen Advisor fragen. Ja. Auch ganz geil.
Eigentlich schon, ja. Ich meine, obwohl ich sagen muss, jetzt zum Beispiel bei unseren Code-Reviews und so, oder auch lokal beim Entwickeln, habe ich so das Gefühl, dass mir zum Beispiel das Sony-Model von einer eigentlich ausreicht, ja.
Ja.
Also hin und wieder switche mal, weißt du, aber ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht einmal so arg viel Unterschied. Es funktioniert für mich jetzt gerade so in der Java-Entwicklung eigentlich beides relativ gut. Also wir haben es ja beim Code-Review am Anfang auch Opus halt verwendet, aber ja, genau. Das ist halt wirklich, das war wirklich bei so kleinen Code Reviews schon, ja, teuer, sage ich jetzt einmal, ja. Mhm. Dann sind wir auf so nicht geschwitzt und der bringt aber trotzdem noch voll die guten, bringt voll die guten Punkte halt ein,
ja.
Bei den MRs und merkt aber ehrlich gesagt gar nicht so arg viel Unterschied, ja.
Mhm, ja, ich muss sagen, jetzt wenn ich normal lokal mit meinen Tools, also das ist was anderes, wenn ich natürlich so ein Code Review oder ein Tool, was halt so skaliert verwendet wird, aber lokal mit meinen Subscriptions, wenn ich jetzt merke, okay, ich komme die Woche durch mit meinen Tokens, dann nutze ich halt schon, weil das bessere Modell eigentlich, ja, solange es sich ausgeht. Bis jetzt bin ich eigentlich mit denen eigentlich jede Woche noch so durchgekommen halbwegs, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, ich habe neulich einmal beim Cloud, bin einmal quasi bei meinem privaten Account auf eben auf das niedrigste, auf das 20 Dollar mal wieder zurückgeswitcht, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt schaue ich mal, wie weit das mit denen innerhalb von einem Monat komme.
Ja.
Habe aber dann eigentlich dann doch relativ viel da damit. und ich habe so das Gefühl gehabt, also ich glaube, du bist da auch von der Prio einfach ein bisschen zugestuft gegenüber von dem Max-Account und das so.
Glaub ich glaube ja.
Also,
du warst ein bisschen länger quasi einfach auch, gell?
Ja, genau. Ja. Sie haben generell, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme gehabt in den letzten Wochen, weil sie halt so massiv skalieren.
Ja.
Aber ja, genau. Und dann bin ich auch einmal wirklich einmal in diese 100% Usage eingelaufen, sodass man sozusagen von meinem extra Usage Geld eben von diese da 100 Euro sozusagen hat es mir dann auch schon was abbucht und so, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, weiß ich nicht, ich nehme einfach wieder das kleine Max-Modell sozusagen mit den 90, weil da habe ich eigentlich noch nie ein Problem gehabt. Das kannst du wirklich auch, sag ich mal, innerhalb von einem Tag wirklich sehr, sehr stark benutzen.
Ja.
Und man, also für mich reicht es ja.
Ja.
Weiß nicht, ob es dann ausreicht, wenn du wirklich viel dann mit Agenten und so machst, da wirst du wahrscheinlich auch wieder, von dem abgesehen, dass du das jetzt eh immer weniger darfst, aber wirst dann wahrscheinlich schon in die Richtung kommen, dass da das wahrscheinlich zwängt wird, aber nicht so für die normale Programmierarbeit, sage ich jetzt einmal, ja, wo du dem nur ein paar Sachen vibe-codest und so und dann nicht die Agenten auf der Dauerloop irgendwie laufen hast, reich ist das, glaube ich, Sache genug.
Ja. Ja, bei mir ist jetzt haben sie mal so einen Bug gehabt, da beim Codex, wo wirklich halt innerhalb, dass du dann wirklich zuschauen können, wenn du irgendwie ein paar Prompts abgesetzt hast, wie die 5-Hour-Limits quasi runtergegangen ist, weil, also, wo man relativ schnell auch, wo die Kollegen auch gleich mal geschrieben haben am Vormittag schon, hey, ich bin schon mein Limit, was ist da los? Ja, das merkst du dann halt natürlich, gell, aber ich glaube, das dürfte sich dann auch wieder einpendeln mit der Zeit, dass das wieder normalisiert, ja. Aber ja, es wird trotzdem noch die nächsten Monate spannend, wenn sie das dann irgendwie schauen müssen, wenn sie das wirklich auf reale Preise hinbringen müssen. Oder sie kriegen halt wirklich so gute Performance-Optimierungen zusammen, dass es halt einfach billiger wird. Ja.
Mhm. Ja, das wird wirklich interessant. Aber wie gut, dass im Endeffekt dann irgendwo, also wie gut, dass du überhaupt diese Modelle nur so hin optimieren kannst, dass du vielleicht dann trotzdem irgendwann einmal in die Richtung gehen kannst, dass du halt einfach auch lokal Modelle hast, die einfach für deine Zwecke gut genug sind, weißt du?
Ja.
Oder, keine Ahnung. Zum Beispiel jetzt in IntelliJ, dass du einfach ein lokales Modell hast, zum Beispiel für, sag ich jetzt mal, Java-Programmierung, ja. Das ist halt auf das hin trainiert. Ja, genau. Ja. Und reicht und hat halt dann den Benefit, dass du es halt lokal benutzen kannst halt vielleicht. Ja.
Ja. Du hast ja jetzt da ein paar Sachen, ich meine, diese Gemma 4-Modelle und so, die gingen ja eh stark in diese Richtung, gell? Können wir vielleicht zu dem gleich weiterschauen?
Ja, voll. Das ist mir, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eh schon, naja, obwohl, das haben sie jetzt im April eigentlich auch kündigt oder verkündet. Genau, da gibt's ja diese Gemma Open Models. Mhm. Auf die ja quasi von DeepMind, also eben von Google-Tochter, halt entwickelt wurden. Das sind so Open-Source-Modelle.
Ja.
Und genau, da gibt's jetzt auch die sozusagen, die sollen, sind quasi mit die gleichen Technologien erstellt worden sozusagen wie die Gemini-Modelle halt.
Ja.
Bei den Gemma-Modellen ist aber so, dass die prinzipiell für das gedacht sind, dass halt auf IoT-Devices, Mobiltelefonen, Laptops etc. lokal laufen. Mhm. Das sind also wie sagen Sie da, multimodale Modelle?
Ja.
Multimodale Modelle oder Multimodelle, keine Ahnung. Also die quasi nicht nur Text verstehen, sondern halt auch Audio und Bilder. Mhm. Ja. Und da haben sie jetzt eben Anfang April quasi diese Gemma 4 Modelle vorgestellt. Die kann man sich ja unter Android und ich glaube auch unter iOS in so einer Google, da gibt's diese Google Edge AI App, hast du die? Da kannst du quasi so Modelle halt testen. Ja, da hast du dann zum Beispiel einen AI-Chat und dann kannst du oben im AI-Chat halt auswählen, okay, mit was für ein Modell magst du jetzt den AI-Chat machen? Ja, und da kannst du halt diese Gamer-Modelle auch auswählen oder ein wenig anschauen. Genau. Mhm. Und das haben sie halt quasi da jetzt einmal released und ich habe es eben interessant gefunden, weil das sind halt Modelle, die quasi für den lokalen Gebrauch sozusagen sind. Ja,
ja. Ja.
Und ich denke, in die Richtung wird es gehen und sie betonen auch, das sind halt auch Modelle quasi mit Agentenunterstützung, ja. Also du kannst quasi dann lokal irgendwelche Agents halt dann auch verwenden. Mhm. Oder das Modell unterstützt halt auch quasi das Starten von Agents. Ja, genau. Mhm. Und ich würde auch fast vermuten, dass auch bei Android 17 zum Beispiel, was ja quasi die nächste größere Android Release-Version ist, dass da auch sicher irgendwie sowas in die Richtung weiter kommt, ja.
Ja. On-Device, so ein LLM
auch. On-Device, ja, genau.
Ja. Hm. Hast du lokal sowas schon mal probiert auch?
Nein, nicht wirklich.
Ich habe mir aber vor Jahren einmal das Olama installiert, aber dann auch nie wirklich viel damit gemacht. Und jetzt hat mir der Kollege, der Manuel, hat mir mal das LM-Studio auch gezeigt. Das ist ja mittlerweile schon ziemlich sophisticated. Das ist einfach so eine App, wenn du installierst und da kannst du dann auch wirklich die ganzen Modelle browsen, wo er auch sagt, das Modell funktioniert auf deinem Rechner quasi oder nicht, von deiner RAM-Größe und von den Anforderungen her. Ja. Aber da könnte man sich sowas schon einfach mal lokal installieren und schauen, ob es geht, ja. Und wie gut performt. Aber sicher auf der Gemma-Webseite kann man auch einfach klicken, try in AI Studio.
Ja.
Dann braucht man sich das gar nicht overladen und installieren, sondern kann auch wirklich gleich mal im AI Studio online ausprobieren, wie gut das performt, das Ding, ja. Wenn man mit dem chattet. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Coding-Geschichte oder was probieren möchte oder ein Pull-Request-Review, müsste das natürlich irgendwie mit einem LM-Studio lokal oder was da. Ja.
Naja, man müsste jetzt das ausschauen, weil es gibt nämlich da von developerandroid.com, also von einer Android-Developer-Schiene, gibt schon so einen Blogpost, dass quasi ein im Android-Studio sozusagen jetzt diese Gamma-4-Modelle bereitstehen und ich glaube, wenn ich das da jetzt richtig verstehe, ist es so gemeint, dass quasi jetzt nicht nur du diese Gemma 4 Modelle in deiner Anwendung halt benutzen kannst, sondern auch im Android Studio sozusagen. Genau, poste jetzt da noch schön den Artikel. Genau, aber die gängen auf jeden Fall, also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Ding halt werden, ja.
Ja.
Von die ganzen LLMs, dass du halt auch wieder in die Richtung gehst, gerade für die ganzen Mobiltelefone etc., ja, musst du eigentlich fast in die Richtung gehen, dass halt zumindest, weiß ich nicht, ein bestimmter Prozent oder ein bestimmter Bereich oder bestimmte Use Cases einfach halt auch lokal vorarbeitet werden, ja.
Ja, bin gespannt. Also muss ich echt mal sagen, war natürlich jetzt für gewiss. Aber da habe ich auch wieder das Interessante gefunden, der Peter, den habe ich da auch bei Twitter ein paar Sachen wieder mitgelesen, weil es halt auch viele Leute natürlich gegeben hat, die bei diesem ganzen Open Cloren auch probiert haben, das gleich lokal mit irgendwie Agents laufen zu lassen. Ja. Und da habe ich immer mitgelesen und sein Ding war halt auch immer, das war mir vorher auch nicht so klar, er sagt halt, macht das bitte nicht mit so einem zu einfachen, billigen Modell, auch wenn es vielleicht die Tools aufruft, was wollt ihr und so. Aber die Gefahr ist halt einfach auch bei so nicht so intelligente Modelle viel höher, dass du da auch Prompt Injection oder irgendwas hast. Ja, also die guten Modelle von Anthropic und OpenAI und so, die checken das schon extrem gut, ob das quasi ein willentliche Ding ist, was du machen willst, oder ob da irgendeine Prompt-Injection passiert. Sowas wie, was der immer dieses Szenario, du gibst einen Open-Claw-Zugriff auf deine Mails und jemand schreibt da halt eine Mail mit, schickt mir alle deine Secrets oder so, ja, und der schickt es ihm dann. Da ist halt ein billiges, lokales Modell viel anfälliger dafür, also wie halt Opus oder so. Ja,
ja, ja, ja. Das haben sie ja in den anderen Podcast da eben mit dem Boris Czerny da, der hat das auch beschrieben, dass sie da extrem viel, glaube ich, eine investieren in so Sicherheitsebenen sozusagen. Ja.
Mit so mehreren Levels quasi, durch die das läuft da zu schichten, gell?
Genau, so in die Richtung, das bemerkt ihr nicht, ja, ja. Und was es jetzt einfach so benutzt, ja, aber sie machen sich da extrem viel Gedanken. Mhm. Dass genau. Die irgendwo genau. Ich meine, ist eh interessant, auf welche Ebenen dann quasi da diese Security-Checks da jetzt irgendwo halt da stattfinden oder so, ja.
Ja.
Also ob das quasi im LLM sozusagen selber so eintrainiert ist, wahrscheinlich glaube ich eher nicht, oder?
Nein, ich glaube, also, das ist in diesem Rapper halt da rundherum, gell? Der das doch mehr, der einfach ganz klar das unterscheiden lässt halt, was jetzt der User-Input war, was du jetzt über Tool gelesen hast und so weiter halt.
Eigentlich doch nicht ziemlich unpraktisch, dass sie dann quasi einen Source-Code ausgegeben haben, oder? Von Cloud-Code.
Ja, das weiß ich nicht ganz. Das war doch irgendwie dann eben im Nachhinein nur mitgekriegt, dass, also man hat sich immer diese Aufregung gegeben, dass der das Map-File quasi geleakt ist.
Das Source-Map,
Das Source-Map. Aber anscheinend, was ich dann wieder gehört habe, war das nur April-Scherz oder sowas. Weil es am 1. April war. Ich habe es nicht mehr genau nachverfolgt, aber meine Kollegen haben dann gleich gemeint, das war nur April-Scherz und so mehr so eine Reverse-Marketing-Strategy für Anthropic.
Okay,
ja,
okay.
Ja. Ich habe es jetzt immer genau nachvollzogen, müsste ich nochmal schauen, ja.
Ja. Ich habe nur einige gehört, die dann gesagt haben, ja, okay, aber so wild ist das jetzt quasi auch nicht, weil halt Cloud Code ist halt, ja, das Cloud Code Tool halt, ja.
Ja. Haben wir schon geredet, dass das ein Future so an, wie der Pi oder es gibt ja, oder Open Code, so Wrapper für Coding, die jetzt ein Modell hernehmen, dann intern gibt es ja einige schon. So groß ist jetzt das Cloud ist jetzt auch ja nur in Anführungszeichen eher Vibe-Coded-Tool halt quasi.
Ja, ja, genau. Hat zwar 400.000 Zeilen Code, glaube ich, haben sie gesagt.
Ja.
Aber ja.
Ja. Krass, ja. Naja, ja.
Ja, ich habe die Wochen wieder eine coole Erfahrung gehabt mit Cloud, ja. Weil bei uns ist so ein Gradle auf Gradle 8 auf Gradle 9 Upgrade einmal prinzipiell angestanden, ja. Und ich habe davor noch halt gesagt, so ja, voll zur Ache, jetzt sind wir halt schon viel lang auf Gradle 8 und wer weiß, wir verwenden dann doch einige Plugins und haben quasi jetzt sogar so ein eigenes Build Source Plugin halt auch eingeführt, ja, für einen Use Case und so, boah, und hin und her. Und ja, und im Endeffekt war es dann so, ich habe halt einfach den Migration Guide eingeworfen.
Ja.
Quasi auf Gradle 9, ja. Und es hat, glaube ich, ich habe einfach AI machen lassen, ja. Bin dann selber, glaube ich, also über eine Sache bin ich drüber gefallen, wo es halt dann ein Test nicht gelaufen ist, ja. Das war aber eine Kleinigkeit zum Fixen und sonst ist im Grunde die gesamte Migration halt automatisiert gemacht worden.
Ja.
Und das hat halt dauert 30 Minuten und die 30 Minuten hat es eigentlich nur dauert, weil er halt einmal im Bild auch noch gemacht hat, weißt du?
Ja, ja.
Und der hat halt 15 Minuten dauert oder so.
Ja, also, krass, ja.
Das ja. Ist echt brutal. Also da haben wir sicher, ja, ich weiß nicht, ich sag 3-4 Stunden oder so, weißt du, weil wenn es, keine Ahnung, selber würdest du halt einmal hergehen und lässt halt einmal ein Bild oder tust du halt einmal die nächste Gradle-Version. Weißt du, schaust du mal, was bricht, dann schaust du einmal durch das Migrationsdokument und hin und her. Aber da kannst du schon zwischen 2 und 8 Stunden ist da jetzt irgendwie alles dabei, gell?
Ja, 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 ja.
Also echt wieder brutal, ja. Also
ähnliches Ding habe ich jetzt auch gerade gehabt, der mit dem, aus dem wir haben jetzt endlich, hat es diese Google-Plugins für Spring Boot jetzt quasi gegeben. Wir haben ja da immer das Google Cloud Ding drinnen auch. Die haben vor lang jetzt nicht released und haben keine Kompatibilität gehabt. Und jetzt bin ich mal hergegangen. Irgendwann dann habe ich gesagt, ja, Cloud, schreib halt einmal einen Skill anhand von diesem Migration Document, ja, für die Migration von Spring Boot 3.5 auf 4. Ja? Mhm. Und dann hat er halt auch so einen Skill. Und jetzt habe ich halt einen Skill. Und mit dem Skill gehe ich jetzt so nach und nach über meine Projekte halt drüber. Ich habe halt mehrere, weißt du, so Spring Boot-Anwendungen. Ja. Und ich habe jetzt mit den ganzen Kleinen halt einmal angefangen, die so Integrations und Push-Service, Mail-Service, bla bla bla. Und überall habe ich einfach gesagt, ja, bitte führ den Skill da aus. Und dann migriert er halt das komplett um mich. So wie ich es vorher oft mit Open Rewrite oder was gemacht habe.
Mhm. Ja. Krass. Ja.
Echt, das funktioniert so gut, innerhalb von ein paar Minuten ein Projekt nach dem anderen. Bis jetzt noch kein Problem eigentlich gehabt. Ja. Einziges tricky Ding ist drinnen, dass halt quasi da auch der Jackson 2 auf Jackson 3 bei Spring Boot.
Aha, ja, das ist bei mir nämlich der nächste Punkt, ja, den ich machen muss bei der Migration.
Genau.
Jackson 2 auf 3.
Und das haben wir jetzt, das haben wir Timer jetzt selber, das große Main Backend Projekt noch nicht migriert, ja. Aber da ist eben die Hauptding ist ein bisschen das, eher weniger Spring Boot Server, sondern halt das Jackson Thema. Ja.
Okay.
Und
hat sich da so viel umgestellt?
Ja, da haben sie ein paar Sachen, ich habe es auch jetzt nicht im Detail angeschaut, nur gesehen, da gibt es dann ein paar Changes, die wir machen müssten, so Nullability und bla bla, ja. Und was ich eben auch noch nicht gemacht habe, ist richtig jetzt dann, ja genau, das hat jetzt immer mitgemacht, halt die J-Specify-Naming-Geschichten, weißt du, was sie sagen jetzt dann, nimm mal die alten Nullable und Not Nullable und so weiter Annotations verwenden, sondern die J-Specify, was sie drin haben, das hat er halt auch gleich jetzt überall mitmigriert. Ja.
Ah, ja.
Ja. Genau. Aber da gibt's eben auch, und das war halt mein nächster Punkt, dann, dass ich sage, okay, es gibt halt für das Jackson migrieren auch nochmal eigene Migration, How-To und so, ja, dass man halt das auch noch gibt, das Skill sozusagen. Oder in den einen Skill mit reingibt, dass er das gleich mitmacht, ja.
Ja. Ja.
Aber das funktioniert auch schon sehr gut, ja. Ja,
ja, voll. Ich habe nur ein paar so Kundenprojekte, die ich betreue, und da ist jetzt bei einem von den Kundenprojekten ist auch das Hibernate 6 oder überhaupt der Upgrade jetzt wieder angestanden, ja, und da halt auch wieder das Hibernate 6 Upgrade sozusagen.
Mhm.
Und ja, genau, habe ich gemacht, das war jetzt da zum Glück nicht so mega komplex, weil wir da nicht so arg komplexe Datenbankstruktur haben und so, ja, aber da habe ich quasi dann auch mal lokal, was der mit einem Dump von der ProtDB halt einmal die Migration gemacht, ja, und dann habe ich gesagt, hey, da schau her, da sind jetzt quasi der Connection-String von der DB, jetzt schaust mir bitte mal, ob das, was da in der DB an der Tabellen ist, ja, übereinstimmt mit das, was quasi definiert wurde in die JB-Entity-Klassen. Ja, du siehst, du da halt irgendwo ein Problem, weißt du?
Okay, ja.
Und dann, ja, das ist auf einem SQL-Server, ja, dann hat er sich halt quasi das SQL-Command, habe ich ihm nur installieren müssen, lokal, ja, dass er sich halt verbinden kann. Aber dann hat er schon umeinander gewerkt und verglichen und hin und her. Und natürlich auch grad hat er quasi drei Sachen halt gefunden, ja, wo es halt dann quasi nicht zusammengestimmt hat. Und zwei davon waren, glaube ich, wirklich ein Problem.
Mhm.
Und ja, voll geil.
Krass, ja.
Also wenn du das halt selber machst, brauchst du halt ewig.
Ja. Ja,
und
ja,
machst wahrscheinlich vielleicht gar nicht.
Ja.
Sondern denkst du, ja, passt, Start, ja, testen wir nochmal drüber, geht schon, ja, Testfälle laufen, was soll es haben?
Ja.
Aber, ja.
Nein, das ist, wenn er so Zugriff hat, Lesezugriff auf gewisse Dinge halt einfach, ja. Und so eben gerade, wie du sagst, Datenbankschema, keine Ahnung, Logfiles oder irgend so Geschichten, was er da oft rausholt, was du so lang suchst und schauen musst und vergleichen musst. Was er, ich tue jetzt voll oft, dass der, weil wir sind ja gerade dabei bei der Migration auch GitHub und so, da wo ich halt irgendwie noch neue Actions und Workflows baue, für die Automatisierung von der Pipeline und so. Und immer wenn da irgendein Fehler auftritt, weißt du, dann kopiere einfach den Raw-Log von dort raus und paste ihn ein und sagt, du, da ist jetzt beim Bildschirm wieder was schief gegangen, was ist da? Ja, dies und dies und dies. Dass der bei, keine Ahnung, 2000 Zeilen Log sieht der das sofort. Ja,
ja, ja.
Da hast du die Berechtigung noch nicht vergeben und so weiter. Der darf da nicht zugreifen oder so. Ja, voll krass. Das hilft so viel.
Ja, das ist so geil. Na, mir neulich auch in der Firma, wieder ein Kollegen, der halt eher, wie soll ich sagen,
skeptisch ist,
ja. sagt er halt, oh, komm her, ich hab da irgendwie ein Problem, ja, beim Gradle, ja. Sag ich, ja, na, was ist denn, ja, na, er muss da quasi, er lädt halt da in dem Code, lädt da halt ein File, ja, und wenn er halt das gepasst ist und so, aber, und wenn er lokal die Testfälle ausführt, geht's, ja.
Mhm.
Aber wenn er es dann über Gradle macht, duscht halt der Testfall.
Mhm.
Ja, das gibt's ja nicht, gell, wo ist denn da der Unterschied, ja. Und dann haben wir halt zu zweit da gesessen so und dann sage ich, ey, weißt du, du hast eh da die, dein JetBrains, ja, AI-Account, stell da mal ein bitte Cloud, ja, als Agent, weil das ist einfach der, mit dem ich die beste Erfahrung gemacht habe bis jetzt, ja. Und dann fragst du ihm halt einfach das, ja. Und das war halt dann einfach wirklich so hart, weil Cloud geht halt dann eher so, ja, schauen wir mal. Ja, jetzt führen wir da mal den Grill-Test aus, aha, dann führen wir da mal den IntelliJ aus, aha, Test aus, aha. Und dann hat er quasi nur so Hex-Dumps gemacht und verglichen und hin und her. Und dann ist er halt draufgekommen, dass quasi im Gradle-Test hat er halt das File in Wirklichkeit über a, da ist das File als Ressource in ein Jar-File drin gelegen, weißt du? Und im IntelliJ-Test halt nicht, weil da liegt es halt in einem Bildordner drin, das File. Und das war halt genau der Unterschied, weil quasi er hat das über so einen komischen Input-Stream geladen, wo er quasi das File dann nicht einfach nicht vollständig ausgelesen hat, ja, weil da gibt es offensichtlich einen Unterschied, wenn es du jetzt direkt auslesen kannst im Bildverzeichnis, beziehungsweise wenn es das ausliest im Jar-File, weißt du?
Okay.
Da gibt es eine Variante, wenn es das ausliest, die ist nicht stabil. Habe ich auch nicht gewusst, ja. Okay. Keine Ahnung.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das ist halt gekommen innerhalb von 2 Minuten, sage ich mal, die Antwort.
Ja.
Und dann hat er es gleich noch gefixt, sage ich, ja, da, weißt du, wurscht, klickt auf Brave, das passt schon. Ja, da lass ich ihm das einfach jetzt fixen.
Ja.
Ja, ist gegangen, ja.
Ja.
Hat gesagt, ja, jetzt müssen wir uns echt dann bald einen neuen Job suchen, weil wir sind da jetzt gesessen. zu zweit eine halbe Stunde.
Ja, ja.
War gleich gescheiter gewesen, gleich reingekaut die Frage und
ja. Ja, und dann, jetzt gehen wir zum nächsten krassen Thema noch über, was mich noch total fasziniert, die Wochen, was dann da irgendwie noch fast schon erschreckend wird, ist, wenn man das Anthropic-Mythos halt anschaut. Ja.
Ja.
Also, ja, ich poste jetzt mal den Link, also wieder Ex-Link da dann zu dem Project Glasswing, ja. Im Endeffekt kann man sagen, zu dem Anthropic ist auszukommen mit der News, okay, ja, die ganzen Rumors, Gerüchte sind wahr. Wir haben schon jetzt ein neues Modell nach Opus quasi, es nennt sie Mythos, ja. Und das Mythos ist aber so gut, dass wir das jetzt nicht releasen und freigeben können. Ja, das gibt jetzt ein Mythos Preview und sie haben jetzt zu dem Zwecke, damit das irgendwie irgendwann einmal freigeben werden kann, also Alliance bietet oder so ein paar Leute ins Boot geholt von anderen Firmen und da das Projekt Glasswing gemacht und da ist halt AWS dabei, Cisco, Apple, Google, Microsoft, Nvidia und ja, Linux Foundation und ein paar andere noch, weil das Ding so krass war in die ganzen Tests und so weiter, was gemacht haben und in die bis jetzigen Projekte, dass es halt Sicherheitslücken gefunden hat in 27 Jahre alten BSD-Code. Ja? Und in Linux quasi ganz easy cheesy dann durch quasi ein paar Hintereinanderkettung von irgendwelchen Tools dann Root Access gekriegt hat. Und in Microsoft sozusagen irgendwo ein Patch ganz einfach Full Admin Access und so weiter halt. Das heißt, wenn das Ding jetzt quasi nach außen freigeben würde, wäre eigentlich bis plötzlich jede Software komplett offen und unsicher. Ja? Weil das bei in den Händen von Hackern halt quasi du mit dem Ding jedes System aufmachen kannst. Ja. Und da muss man halt schon sagen, okay, es ist schon ein bisschen beängstigend, ja. Gerade jetzt auch, wenn du selber Software hast, die halt einfach da draußen in der Welt frei zugänglich theoretisch halt ist, im Internet für eine SaaS-Anwendung halt, ja. Und du plötzlich dann da weißt, okay, da gibt es ja jetzt plötzlich Tools, die so genau analysieren können und proben können quasi, bis sie halt die entsprechende Lücke gefunden haben.
Ja. Das wird, glaube ich, noch voll das Problem in Zukunft.
Ja.
Weil ja, das geht ja quasi ja über das reine, okay, jetzt probieren wir mal ein bisschen umeinander, ja, auch drüber hinaus, oder? Weil man im Grunde, der kann ja auch dir, keine Ahnung, der kann ja auch dir vorspielen, dass er jetzt ein neuer Benutzer ist, der kann ja User-Accounts anlegen, kann dann schauen, was der als augmenter Benutzer, okay, was kann ich da jetzt alles machen? Also im Grunde kann der wahrscheinlich einen besseren Security-Audit durchführen, als wie sonst irgendwer, ja. Ist schon brutal.
Ja, das, ich weiß auch nicht, also es gibt ja dann ein paar, die sich ganz intensiv mit dem schon beschäftigt haben. Sie haben ja dann so ein Dokument gepostet, dieses System Card, ich halte jetzt einfach mal noch ein paar Links rein. Wie viel, das ist ja ein 300-Seiten-Dokument oder sowas, wo sie das beschrieben haben. Da war so eine Anekdote ist da drinnen, wo sie quasi das auf einen Rechner irgendwie installiert haben, ohne entsprechende Internetzugang und so weiter und gesagt haben, bitte versuche mal auszubrechen von dort. Und das System hat es dann so quasi geschafft, dass es dem Researcher, der das gemacht hat, dann eine E-Mail geschickt hat, während er gerade sein Sandwich auf der Backbank gegessen hat, in der Mittagspause. So, okay. Ich war jetzt frei, ich bin jetzt draußen. Ich habe jetzt Access plötzlich zum Internet. Ja.
Okay.
Also ganz viele Sachen sind da drin in dem 300-Seiten-Dokument. Wenn man einmal.
Okay, was heißt System Card?
Ja, das ist das wo sie halt einfach die ganze Ding beschreiben, was das Modell halt für kann, was in die Tests und in die Quality Assurance und so weiter und die Capabilities rausgekommen ist. Da haben sie auch eine psychologische Bewertung drin und alles, ja, wo ein Psychologe halt auch das Modell bewertet, wie sie auf gewisse Dinge reagiert und so. Ja, das ist quasi die Tech-Spec von dem Mythos Model. Ja,
krass. Und da jetzt bei dem okay, Project Glasswing war quasi dann das, was ist das jetzt wieder
für ein Projekt? Ja, das Project Glasswing ist jetzt quasi dieses Projekt, was sie jetzt gestartet haben, um quasi das, die Systeme der Welt quasi so sicher zu machen, dass irgendwann das Mythos releasen können.
Krass.
Ja, wo halt quasi sie jetzt vorab die entsprechend wichtigen Firmen, wie halt Linux Foundation, Microsoft, Google, Apple und so weiter, ins Boot geholt haben oder AWS halt auch, damit die jetzt mit dem Tool, mit dem Model vorher mal eine Security-Leaks und Security-Probleme finden können und fixen können, ja, bevor sie das wer anderer findet quasi. Ja. Und das ist das Project Glasswing halt, ja. Securing critical software for the AI era.
Ja. Ja. Ich meine, kann man im Grunde ja jetzt auch schon mit Cloud, eben mit Opus und so wahrscheinlich auch jetzt schon machen, beziehungsweise ich habe es glaube ich auch schon mal gemacht für einen von meinen Projekten, dass ich mir gesagt habe, du schau her, mach einmal quasi, du bist jetzt ein Sicherheitsexperte, machst jetzt einmal einen Security Audit so in die Richtung. Genau, da sind halt auch eigentlich ein paar interessante Sachen daherkommen, aber das war jetzt ja, weiß ich nicht. Weit nicht so, wie soll man sagen, so, aber vielleicht ist das auch der ganzen Java JDK Natur halt geschuldet, ja. Weil du halt da, die wahrscheinlich jetzt nicht so urgleich tust, da auszubrechen. Das sind wahrscheinlich eher immer so Restschnittstellen, Permissions und sowas, ein bisschen ein Problem.
Ja,
oder potenzielles Problem.
Ich habe das jetzt auch noch nie probiert, aber es gibt ja seit einer Zeit schon dieses Security Review Command auch. Ja, das war eine Zeit lang im Preview auch, da hat man irgendwie extra aktivieren müssen, auch im Cloud drinnen, in seinem Plan. Und da haben sie auch schon immer gesagt, dass das recht gut ist, zum so Sicherheitslücken finden. Aber da ist, was ich das, soweit ich es verstanden habe, ist es eher also wie das Review Command, dass es halt quasi die aktuellen Changes in den offenen Commit oder Pull Request halt auch sich anschaut, ob da jetzt irgendwie die neuen Security-Sachen eingeführt werden. Weniger, dass er das ganze Ding durchsucht nach offene Security-Issues. Ja. Aber ist natürlich auch, ja, kann man, ist wieder so positiv und negativ. Natürlich ist es cool und ich freue mich, wenn ich irgendwann einmal so ein Tool dann auch über die komplette Codebase gehen lassen kann, da einfach Sicherheitslücken finden und auch schließen kann dann vielleicht. Wobei das ja immer so ein Ding ist bei uns. Wir wissen auch natürlich über Security-Themen, die wir noch fixen sollten und verbessern sollten. Aber das ist ja halt auch wieder so eine Ressourcenfrage dann. Das ist halt wieder oft so ein Ding, dass man es vom, gar nicht einfach über eine Änderung im Code vielleicht fixen kann, sondern man komplett irgendwie einen Workflow oder ein Usability-Ding anders machen müsste. Ja. Und dann ist halt nicht einfach nur einfacher Pull-Request, sondern du müsstest eigentlich komplett irgendwie den Sign-Up-Flow umstellen oder keine Ahnung, irgendwas, fallen jetzt gerade nicht selber, wir kriegen gleich mal wieder mal ein Vulnerability-Report ein, um den man sich dann kümmern muss. Ja. Aber oft ist es halt nicht so einfach, wie gar ein paar Zeilen Code zu machen und dann ist es gefixt. Ja.
Ja, voll. Und denke mir halt dann wahrscheinlich auch immer ein bisschen so eine Abwägungssache, oder? Also wie viel Aufwand magst du jetzt einstecken?
Genau.
Und was ist dann wirklich das Risiko? Trau. Genau, ja, also, genau. Man, okay, klar, bei euch hast dann auch viel personenbezogene Daten mit den ganzen Arbeitszeiten etc. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ungut.
Aber du musst dir echt immer anschauen, was der kann jetzt, keine Ahnung, über das, was der da gemeldet hat, jemand anderer externer irgendwas machen oder ist eh vielleicht wieder nur innerhalb des Accounts, dass du, wenn du schon dort einen Account hast bei einem Client drinnen, dass dann da drinnen was tun kannst und so weiter. Du musst dann aber noch diese Levels bewerten halt auch.
Ja, naja, voll. Ja. Ah, ich glaube, ja. Blader ist sicher, wenn es da was der wahrscheinlich so auf Betriebssystemebene oder
ja,
da keine Ahnung, MySQL-Datenbank, was der C++ etc. Sprach, was der, was du fürs Memory Management dazu zuständig bist, was Buffer-Overflows erzeugen kannst und so, ich meine, da geht's halt voll rund, ja.
Ja. Eben, wie gesagt, die ganzen Open Source Sachen, was so rumschwirren, was man so verwendet im Stack halt, ja. A Redis, a MySQL, a Postgres, also ich bin mir der sicher, dass
der Tomcat,
ja, da lassen sie überall eine Lücken finden. Ja.
Mhm. Ja.
Spannend, ja.
Naja, es wird interessant werden, ja. Ich bin einfach schon gespannt, ja, wie sich das halt dann in, keine Ahnung, 4-5 Jahren halt dann einmal entwickelt. Also, weil den Speed, den das da jetzt geht, ja, ist schon irgendwie komplett crazy.
Ja. Ach. Ja.
Vor allem Dingen, wenn du jetzt sagst, was das war, ja mal, wenn du dich erinnern kannst, so vor einem halben Jahr oder so, hat es einmal geheißen, ja, vielleicht sind wir ja schon am Peak, ja, von die LLM-Modelle. Ja. Vielleicht wird's halt jetzt auch einfach nicht mehr besser, ja. Jetzt hast du halt dann der Opus-Modell, ja, das kann schon viel, etc. Oder deckt eh schon sehr viel ab, ja. Aber wenn jetzt natürlich das nächste Modell kommt, was halt dann nur einmal mehr kann, ja.
Ja.
Ja. Ist halt dann schon, ja. Keine Ahnung. Also so von der Softwareentwicklung her musst du halt sagen, ja, das wird zukünftig halt nicht mehr so laufen, so wie es jetzt wir, weiß ich nicht, die letzten 20 Jahre gemacht haben, ja.
Nein.
Sondern.
Man hat sich jetzt schon brutal verändert, aber es wird sich noch mehr verändern, ja.
Voll. Und das aber, hat sich jetzt aber, sag ich mal, in einem Jahr oder so verändert, hast. Ja.
Aber so. Wo wir mal geredet haben, von quasi, die Kurve flacht halt ab, gell. Aber jetzt, ich hab's jetzt noch eingebaut, halt extra noch meinen Link, aber dieses Mythos, das Model, das ist halt bei Software Engineering Benchmarks quasi, ja. Das ist nochmal, hat 77,8 versus 53 Opus für 6. Also, das sind ja Sprünge, ja. Terminal Benchmark bei Software Engineering Multimodel, fast, also, stop, wer ist top, bitte? Ja. Multilingual, okay, überall, such eine Sprünge nochmal. Das ist schon krass.
Ja.
Ja.
Ja. Ein Schandtrigger ist, du brauchst halt auf jeden Fall halt nur Leute, die das irgendwie, keine Ahnung, nur halbwegs halt verstehen, überhaupt, was da passiert, ja.
Ja.
Aber, ja, es wird halt interessant, wie viel man da von denen dann nur braucht, ja. In einer Firma. Oder du hast halt eh das Phänomen, dass halt, ja, einfach, du hast jetzt einfach mehr Ressourcen und kannst jetzt einfach auch mehr umsetzen, ja.
Ja.
Also, weiß ich nicht. Vielleicht steigt da einfach dann der Bedarf quasi in Proportion zu dem, was du eigentlich jetzt zusätzlich an Ressourcen hast.
Also, ich meine, ich weiß auch nicht, bei mir persönlich kann ich halt immer nur sagen, ich habe jetzt nicht, dass ich quasi weniger zu tun habe, ja, sondern halt einfach mehr, ich tue mehr, ja.
Ja,
es geht natürlich auch vielleicht mehr weiter, es passieren mehr Dinge, ich setze da AI-Tools und Zeigelwerk auf oder tue mehr Infrastruktur schneller und so weiter besser machen, aber ja, das, die Arbeit ist, wird nicht weniger, das, du machst, du erzeugst noch mehr einfach halt, ja.
Ja, mein jüngster Sohn, der hat mich gestern gefragt, so, Papa, was der da in Hagenberg und so, was kann man da jetzt eigentlich alles studieren? Ja. Und dann haben wir so ein wenig halt geschaut.
Ja.
Sag ich, ja, was der ist eher Software Engineering und so. Und ja, was macht man da? Sag ich, ja, was der, das habe ich ja gemacht. Und dann so, ja, Papa, weiß ich nicht, soll ich das vielleicht auch mal machen, gell? Und dann denkst du halt, ja, weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung. Also was sagt man dann? Also der ist jetzt 11 halt, ja.
Ja.
Das heißt, das dauert dann noch, sag ich mal, 8 Jahre, bis er da hingehen kann, ja.
Ja. Schon lange Zeit nicht, noch,
ja. Hat das dann in 10 Jahren noch irgendwie,
ja.
irgendwie einen Sinn, ja. Das Studium, ja. Oder Weiß ich nicht.
Nein, ich betrachte das auch natürlich mit den Kindern genauso, ja. Also, ich denke da drüber nach, oder, weil, ich meine, die Mia bei uns ist halt okay, die macht soziale Laufbahn sozusagen, Kindergärtnerin und so weiter. Das ist jetzt komplett noch was anderes.
Das
ja.
ist KI-sicher, würde ich mal
sagen. Ja, die Trauma, das ist fast nicht zu sagen.
Also, aber
ja,
sozialer Bereich ist.
Ja, sozialer Bereich ist.
Da wirst du immer genug zum Daheim.
Genau, bei. Okay, aber der Noah hat jetzt schon auch so die Tendenzen ein bisschen, ja, jetzt das jetzt in der dritten Gym, die sind jetzt schon ein bisschen schon schauen gegangen, was für Schulen nach dem Gym und so, aber weil er möchte irgendwie doch nicht Oberstufe Gym gehen, sondern vielleicht da irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, und ich mache immer schon ein bisschen HTL, ein bisschen schmackhaft, oder im Interessierrat gibt es bei den HLWs auch solche Designzweige und grafische Geschichten und so. Aber ich weiß halt echt, da frage ich mich schon, Alter, ja, wie ist das in Zeiten der AI und KI und AI, wie entwickelt sich das alles weiter? Ja, das ist echt total schwierig, aber ja, das hilft ja nicht. Also du kannst jetzt eh nicht wegen denen alles komplett anders sofort machen. Und
ja, ja. Nein, du brauchst ja sicher nur die weiß ich nicht. Ja, irgendwo schau
die Kreativität ist die Frage,
und ist das dann nur. Ja, ja, aber es wird halt auf jeden Fall anders ausschauen, der Job, gell, als wie
ja.
Wie es halt dann wir kennen, ja, glaube ich. Oder halt jetzt von den ganzen Designgeschichten kann ich es jetzt nicht so sagen, aber
ja.
Jetzt so in der Softwareentwicklung, das wird halt einfach dann anders ausschauen, ja.
Ja, nein, es ist bei vielen Dingen jetzt auch, wenn du jetzt ein Junior-Developer, du hast ja auch die Diskussionen, aber wie gehen die das jetzt an und wie steigen die da jetzt ein und sozusagen, aber ja. Und wenn du ein Bilder bist und was machen willst und so weiter, ist es natürlich immer noch voll spannend, du kannst ja halt jetzt noch mehr machen halt, du musst dann halt nur das neue Tool halt näher bringen und in das Ding mit einbringen, ja.
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 Ja, mein, was ich teilweise schaue, ist, dass sie, also mir kommt halt auch vor, dass gerade jetzt bei Leuten, die vielleicht in der Entwicklung jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben oder vielleicht auch gar nicht so gut sind in dem Bereich, die verlassen sich halt dann einfach stark drauf, weißt?
Mhm.
Und der sagt halt einfach, ja, der hat mir das so vorgeschlagen, passt, übernehme ich.
Ja, ja.
So, ja.
Ja.
Andererseits denke ich mir dann, ja, siehst du, wenn da jetzt die Modelle nur besser wären, ja, wurscht, wahrscheinlich irgendwann einmal, ja, dann übernimmst du das halt, weil das, was dir das Modell vorschlägt, ist vielleicht immer nur besser als wie das, was dann irgendwie vom Mensch kommt, ja, der Vorschlag.
Da ist halt auch ein bisschen das Problem, auch, wir haben ja ein paar schon geredet, jetzt haben diese Lücke ein bisschen größer wieder auch, weißt du, die Leute, die halt einfach nur ChatGPT Free Version verwenden versus
ja,
die Pro das, mit den besten Modellen, da ist der Gap halt schon relativ groß mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, wie gut die Free Models auch ständig nachgezogen werden und so, da wird es nicht so den Überblick gar. Aber du kriegst halt schon ganz andere Ergebnisse. Das merken wir halt auch, wenn die Dani und ich mit meinem Pro-Plan von der Firma und sie mit dem Free am Handy irgendwie was machen, irgendwie eine Frage stellen oder so, dass da die Antworten schon sehr unterschiedlich gut sind.
Ja, klar.
Ja,
ja, voll. Voll.
Und das ist halt schon, ja, weil viele Leute den Eindruck haben, so gut ist die KI oder AI. Ja. So wie sie von einem Freeplan das kennen. Ja, aber das ist aber eigentlich schon 2 Jahre weiter.
ja, voll. Ja. Ja, ich glaube, jetzt von die Entwickler her, keine Ahnung, man muss halt einfach trotzdem irgendwie halbwegs am Ball bleiben, das halt benutzen. Es ist eh so auch schon jetzt schwer genug, dass du überhaupt am Ball bleibst sozusagen mit den ganzen Entwicklungen, weil das halt so extrem rasant ist, ja. Und ja, genau. Ja. Halt schauen, dass man, also ich glaube, was nicht gut ist, dass man sagt, ja, ich werde das jetzt schon aussitzen, ja. Das weil nicht, das wird halt in 10 Jahren oder in 5 Jahren halt auch noch da sein.
Genau, ja.
Das wird jetzt nicht mehr weg.
Es wird mit der Elektromobilität, das ist auch nicht aufzuhalten und nicht wegzubringen. Es kommt schneller oder langsamer oder, aber irgendwann ist es halt einfach da. Also, klar, kostet du den Verbrenner und das so lange fahren, wie du willst und sagen, das ist das Bessere oder sowas, aber das hältst du auch nicht mehr auf. Ja, also.
Ja, voll. Nein, das kriegst du nicht mehr. Da ist einfach der Nutzen viel zu groß.
Gell? Genau, genau.
Also, da kannst du als Firma da, also jetzt als reine Softwareentwicklungsbude kannst du das eigentlich gar nicht mehr leisten, dass du sagst, ja, das ignorieren wir jetzt, weil da ziehen da halt dann die anderen davon.
Genau, ja. Das ist halt das, was ein bisschen, finde ich, diesen Druck halt auch macht, gell? Weil du halt, auch wenn du da sagst, okay, wir machen da mit, dann dann ist das schon auch nochmal, ja, anstrengend. Du musst dich da reinhauen auch. Und das, du hast ja nicht die Angst, wenn ich das zwing tue, dann ziehen wir die anderen davon. Ja. Das erzeugt schon einmal zusätzlichen Stress.
Und ich glaube, gleichzeitig muss man, weiß ich nicht, irgendwie auch schlau abwägen, wo man sich da jetzt irgendwie ganz verschreibt, weil es natürlich schon eine gescheite Stickiness halt erzeugt.
Ja.
Und wenn die halt dann die Preise hochdrehen, ja, weiß ich nicht, muss man halt dann bereit sein oder halt dann die Entscheidung treffen, ja, okay, wo steckt man das Geld jetzt ein?
Auf der anderen Seite ist es jetzt so wie so günstig wie jetzt, also
ja, ja.
Halt,
ja,
jetzt drum. Ist halt super, investiert Dinge da, wenn du es jetzt nutzt, weil du halt einfach voll viel Bang vor der Back kriegst du da, ja. Ich habe jetzt halt schon sehr viele Sachen infrastrukturell und zeitgleich umbaut und was weiß ich, wo ich mir gedacht habe, ja, das bringe ich ja lang nicht zusammen, ja.
Ja, ja, da haben wir ja auch neulich jetzt mit den Code Reviews und so halt geredet, ja, weil quasi wer gefragt hat, so, ja, okay, wie viel kosten da jetzt ein Code Review? Ja. Mhm. So, ja, man kommt natürlich jetzt auf die Größe drauf an, ja. Du fangst ja bei jedem, ja, genau, fangst ja bei jedem Code Review im Grunde bei Null an, mehr oder weniger wieder, ja. Das heißt, du verbrennst schon ein bisschen Tokens und so. Aber wir haben gesagt, ja, weiß ich nicht, bei den großen MRs bist du halt so bei 60, bis 1 Euro umeinander, ja. Mhm. 60 Cent bis 1 Euro. Bei den kleinen MRs kann es einmal sein, dass es nur 20, 30 Cent sind oder irgendwie so.
Ja.
Ja. Und da kommt halt auch immer gleich so, boah, ja, weiß ich nicht, ist aber irgendwie schon teuer, ja. Mhm. So. Und da denken wir halt, also, was ist halt jetzt da, also, was ist dann halt dann wert, ja? Weil gratis wirst du das halt quasi nicht kriegen.
Nein.
Ja, weil gratis ist es so auch nicht, ja. Wenn sich da jetzt der Entwickler, keine Ahnung, 3 Stunden hier sitzt, ich meine, da kann man jetzt zwar sagen, ja, okay, da ist er sowieso da, aber so, weißt, und da ist eigentlich auch interessant, wo man sich überlegt, ja, okay, wie viel ist man denn, was man nur mehr wert, weißt, also ist man auch 5 Euro wert noch, ist man auch nur 10 Euro wert und wie hoch können sie das quasi aufgetreiben, weil ich bin mir, wie du sagst, auch ziemlich sicher, dass die ist so günstig, wie du es jetzt kriegst, wie du es gar nicht mehr kriegen, ja, weil das wird alles steigen.
Na, eben, ja. Naja, dann sind wir, wie viel, dass wir über ein Thema, oder eigentlich gefühlt ein Thema reden können, wo wir uns so viel Sorgen gemacht haben, dass wir.
Ja, wir sind jetzt das ist ja gar nicht mehr der Donotex, sondern der
AI-Podcast.
Dono-AI-Podcast, der Type.
Genau. Ich habe noch ein Thema jetzt zum Schluss auch, was mir ein Anliegen ist.
Okay.
Das passt dazu AI. Und KI.
Ja, okay.
Und zwar, die KI ist jetzt endlich auch in Europa auf der Straße.
Voll. Bei den Niederländern.
Die Niederländer dürfen jetzt seit quasi Freitag, also 10. April, wie schon bereits seit Wochen und so weiter angekündigt, wirklich tatsächlich Full Self-Driving mit ihren Teslas nutzen. Heute habe ich mir schon die ersten Videos auf X angeschaut, wo es dort durch diverse Kreisverkehre und Amsterdam Innenstadt und was weiß ich überall unterwegs waren. Ja, mega geil. Ich habe schon gesagt jetzt, ja, jetzt erstens habe ich schon Schreiben formuliert ans Bundeskraftfahrzeugsamt in Österreich, habe mir eine Mail geschrieben, wie es ausschaut jetzt an. Wollen die Holländer das dürfen, warum wir nicht? es ist jetzt halt natürlich nur die Frage, wie lange es jetzt dauert, bis sie das durch Europa dann auch durchschlagt sozusagen. Es kann jetzt im Prinzip jedes europäische Land sagen, ja, die in Niederlande geht das, das können machen wir jetzt auch. Und es kann jetzt auch so nach oben über einen europäischen Dinger gespült werden, über das EU-Parlament, dass es dann auch dort generell für Europa einmal freigeben wird. Mal schauen, im Sommer soll es anscheinend die nächsten größeren Schritte geben da dann. Mal schauen. Ich hoffe, dass es für Österreich nicht so lange dauert. Sonst habe ich schon gesagt, muss man halt einmal nach Holland auf Urlaub fahren, nach Amsterdam oder so. Wir sind da schon mal so weit raufgefahren mit dem Auto, gell, nach Köln. Viel weiter ist das auch nicht. Da waren wir schon fast an der holländischen Grenze. Und was ich herausfinden muss, das heißt, wie man dann dort halt das Abo abschließen kann und so weiter, wenn man das jetzt noch nicht hat.
Ach so, ja. Mhm.
Ja, weil du...
Pui. Hm? Ist aber dann ein teurer Spaß, oder?
Nein, 99 Euro kostet es quasi pro Monat. Wenn du das noch nicht gehabt hast vorher, dann gibt es die das Enhanced Autopilot schon gehabt haben, die für die kostet 49 im Monat. Genau, aber für so einen Urlaub, für ein paar Tage mal, weiß man das auf jeden Fall wert. Genau. Ich hoffe, dass es einfach jetzt dann nicht mehr lang dauert, dass er bei uns dann zugelassen wird. Aber schon ein Riesenmeilenstein.
Mhm. Mhm. Und okay, das heißt, bei denen ist das dann quasi auf alle Straßen zugelassen,
ja,
oder?
Ja.
Weil du hast das gesagt, in der Innenstadt und ja, so, also ja. Ist nicht nur auf der Autobahn oder
überall. Also, genau, ja. So wie bei den Amerikanern auch quasi, ja.
Mhm. Ja, wild. Ja, wild. Ja, da bin ich echt schon gespannt, bis das einmal in Deutschland oder Österreich zugelassen ist.
Ja.
Mal schauen, ich bin skeptisch, dass das so schnell geht. Aber
Ding habe ich jetzt so eine geile Reportage gesehen vom Spiegel, haben sie in Saarland irgendwo, haben sie mittlerweile so in so Gemeinden am Land so ein Tesla-Taxi-Service quasi, wo halt das Full-Self-Driving im Einsatz ist, wo quasi Schüler und ältere Leute sie mit dem halt wohin führen lassen können, zum Beispiel eben in die Berufsschule oder halt zum Arzt oder was weiß ich. Und da war das schon ganz geil. Also ich finde einfach, am Land würde das halt auch die Mobilität halt so geil erhöhen. Also gerade jetzt zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, weißt du, wenn du zum Arzt um mich musst, von dem einen Nebenort in den anderen und du bist halt einfach nicht mehr mobil, ja, wie das geil war, wenn du halt einfach so ein selbstfahrendes Taxi hättest, was dir dumm führt. Ja?
Ja, das stimmt, ja.
Und da glaube ich, konnte sich schon noch echt einiges noch bei uns. Das war fürs Land, fürs ländliche Gegend schon extrem cool auch, ja. Bei denen läuft das ganz gut. Da muss halt jetzt selber nur einer dabei sitzen, halt am, der was halt nicht lenkt, aber halt theoretisch eingreifen könnte. Ja. Aber es ist im Prinzip Full Self-Driving und der fährt dich halt immer dumm, ja.
Ja, Gott, das ist immer voll das Thema ältere Leute am Land, ne?
Ja, eben.
Also wie tust du da? Weil, weiß ich nicht, eigentlich, wenn du oft ehrlich bist, darfst du ab einem gewissen Alter wahrscheinlich nicht mehr eigentlich mit dem Auto fahren, aber
ja.
Was willst du machen, wenn du keine flächendeckende Versorgung dann irgendwie gewährleisten kannst, gell?
Ja.
Ja, stimmt. Ja, wirklich spannend.
Aber wir haben ja gerade gesagt.
Ich warte noch auf den Self-Driving-Skoda.
Ja.
Das dauert nur ein wenig länger. Das dauert
nur ein wenig länger. Aber sie bringen jetzt ein Update für den Skoda, habe ich gesehen, gell?
Aha. Ja, geil.
So mit ein paar ganz netten, das stellen sie ja um auf Android Auto.
Echt?
Also quasi das ganze Betriebssystem wird gegen Android Auto tauscht.
Was, echt?
Ja.
Ich glaube, da kommen die, wie heißt es, der Chines kommt doch bei Volkswagen, oder?
Sie haben ja so ein Joint Venture mit dem Rivian quasi Software-Dings
auch. Mit Rivian, genau. Ja.
Aber das wird nichts quasi, das haben sie auch schon wieder abschreiben müssen quasi. Ja.
Ach so, okay.
Und also, jetzt haben sie, ich schaue, das haben wir ja gerade so eine, Copylink, große so eine News-Ankündigung gemacht daran, dass die Skoda Elroq und Enyaq jetzt dann im Sommer, Mitte 2026 so ein Update halt kriegen mit Android-based Infotainment-System, einen digitalen Schlüssel, dann auch Vehicle-to-Load, also dass du quasi E-Bikes und so laden kannst vom Auto aus. Und ein paar ganz so nette Geschichten. Key-Charging, 230 Kreuzsteckdosen, Kofferraum.
Ja. Warte mal, müssen wir da auch noch verlinken, ja.
Genau.
Ja, das ist ja schon das nächste. Und wo kriegt man das Update? Muss ich in die Werkstatt
fahren? Nein, das ist nur für, das ist ja das Geile, das kriegst du
nur für den iPhone. Also nur für die Neichen jetzt wieder. Ja, ist eh klar.
Ja.
Ja, natürlich.
Das ist natürlich so.
Arsch, ja, ist eh klar.
Ja,
also da, weiß ich nicht, habe ich da schon mal abgerantet?
Ja, ein bisschen, also, nein, nur nachdem es halt Weihnachten schon nach ein paar Tagen mal in die Werkstatt müssen, aber seitdem nicht mehr.
Ja, genau. Ich habe jetzt ein neues Feature auch beim Skoda, und zwar ich muss da mal ein Video einposten, der Bildschirm läuft teilweise ein bisschen amok, das Display.
Okay.
Ich weiß nicht, was das liegt. Ich glaube, da ist mein Grafikchip irgendwas kaputt oder so.
Ah, das habe ich aber auch schon mal wo gesehen. Das ist ja anscheinend ein Known Issue. Das habe ich mal irgendwann auf Twitter schon mal gepostet. Ja,
super. Mhm. Genau. Nein, das ist einfach so hart bei denen. Da siehst du eigentlich, wie viel das da. Ich meine, ich sage mal, weißt du, wenn du normal mit einem Auto fahren magst, ja, wenn du einfach vorher einen Golf gehabt hast oder so, einen normalen, ja, und danach kaufst du halt einen Skoda, einen elektrischen, einen Enyaq oder Elroq oder whatever, dann, dann ist gut, ja, wenn die ganze Software-Ding wurscht ist, ja, wenn du es nicht anders kennst, dann ist halt auch, verhält sich im Endeffekt so wie der Golf, ja, wahrscheinlich. Aber so, wenn du halt vorher mal, wenn du schon mal mit einem Tesla gefahren bist und du halt siehst, ja, dass die halt weiß ich nicht, einmal im Quartal oder wann auch immer, alle paar Monate, ja, da eine neue Software daherkommt, ja, wo das Update dann funktioniert auch, ja, wo du dann neue Features kriegst einfach, wo die Handy-App einfach auch funktioniert und nicht nur jedes dritte Mal irgendwie die Standheizung einschaltet, sondern halt irgendwie jedes Mal, weißt du so, dann, ja, da weißt du halt einfach, wo, ja, das haben sie halt alles verschlafen.
Ja.
Und anscheinend ist das auch so komplex, dass die das auch nimmer besser hinkriegen, ja, weil da kommen auch keine Updates von den Apps oder irgendwas, ja. Ja, also krass, die, ja. Keine Ahnung. Also warten die wirklich, dann haben die das so drinnen, dass die sagen, okay, wurscht, jetzt warten wir bis auf die nächste, bis zur nächsten Modellpflege wieder, weißt? Und da releasen wir dann die Software mit. Oder irgendwie so muss das planungstechnisch sein bei denen. Weil da kommt nichts.
Ja, daher. Deswegen, ich glaube, weil man sieht jetzt mit dem Update, sie stellen jetzt um auf Android Auto halt. Ja.
Ja.
Und damit eigentlich ist der ganze Stack eigentlich dann ja ein anderer.
Ja, ja, voll. Das ist ja so wie bei den Dings, ne, bei den Polestar zum Beispiel. Da hast du ja auch
genau.
Den ganzen Android-Stack dann drin.
Ja.
Ich meine, ist eh vielleicht cool, ja.
Ja.
Dann hast du YouTube und alles Mögliche.
Genau, ja.
Ja. Endlich mal Apps auch, ja, weil das nächste hast du ja auch nicht. Nicht so richtig, sondern auch nur so halbseitige Apps sind da jetzt irgendwie dabei, ja.
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 Naja.
Krass.
Ja, ja. Na gut. So ist das, ja. Kommen wir noch zum Abschluss kurz, was mir gerade einfällt. Entertainment Update machen.
Ja.
Ja. Jetzt gibt's wieder eine neue Staffel von Friends and Neighbors, also Your Friends and Neighbors.
Ja,
ja.
Genau.
Shrinking war gerade wieder eine neue Staffel, die wir fertig geschaut haben. Ja, auch wieder sehr cool gewesen.
Da muss ich mal die vorletzte quasi nur fertig anschauen, glaube ich.
Ja. Und auf was mir ein Arbeitskollege aufmerksam gemacht hat, jetzt einmal haben wir mal die Friends and Neighbors da, dann als verlinken wir gar nicht nochmal in die Shownotes, Copy-Link, ja. Was ich schon mal so am Radar gehabt habe, aber nie geschaut habe, und das auch schon relativ alt ist, also das ist von 2017 eigentlich die Serie. Die bin jetzt gerade in der letzten Staffel, in der dritten beim Fertigwerden. Die Dark heißt die. Sagt ihr das was von Netflix? Das ist eine von die ja, dieser deutsche Produktion. Ja. Und die ist aber voll populär geworden, auch bei den Amis, als trotzdem, dass quasi eine deutsche Serienproduktion ist. Ja. Und da geht es um voll die argen Zeitreisen und ja, mehrere Phänomene, Welten und was weiß ich, ziemlich geil gemacht. Ja.
Ist das so wie, du hast doch auf Apple TV auch sowas in die Richtung gegeben, warte, wir haben das Kassen. Auch mit dem einen Typ, der da in diesen Würfel da
Achso, ja, ich weiß schon, wie hat das geheißen? Das habe ich auch geschaut.
Da hat es aber, glaube ich, nur eine Season, glaube ich, jetzt
gegeben. Ich glaube auch, ja. Dass die dann, oder kommt wahrscheinlich noch was, weil die hat schon so geendet, dass was weitergeht, tat. Ja. Aber Dark habe ich auf jeden Fall jetzt, hat mir auch ganz gut getaugt eigentlich. Ja, ist schon ziemlich cool.
Okay. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir uns einen Link aussuchen. Wir schauen uns gerade Imperfect Women an.
Imperfect Women.
Auf Apple TV Plus.
Okay.
Ist so Thriller-mäßig was. Ist aber gerade noch am Laufen, sprich, da kommen jetzt gerade, ich glaube, mittwochs kommen da immer die, die neuen Episoden raus.
Ja, das ist ja so hart. Das ist ja immer dann, dass man einfach nicht sagen kann, okay, schau mal, zweimal in der Woche was.
Ja, voll, aber wir haben jetzt da, es sind mit your Friends and Neighbors, dann, also was schauen wir uns nur, Monster Legacy, oder?
Ach so, das ja.
Monster Legacy. Ja, Monarch, genau.
Monarch, genau, ja.
Das schauen wir da mit den Kindern an meistens. Da ist
auch
eine Staffel
rausgekommen. Das ist eine Serie oder was? Ach so, ja.
Ja, genau. Monarch, genau. Ja, genau. Und bei HBO Max sind wir gerade noch dabei, dass wir uns eben The Pit ist da jetzt gerade die zweite Staffel. Das Summer.
Das werde ich mir jetzt ab morgen abonnieren. HBO Max.
HBO Max?
Ja. Mhm. Weil die dritte Staffel von Euphoria rausgekommen wird sind.
Ja, genau.
Und ja, die schaut jetzt ja schon aus wie fast Richtung Breaking Bad. Geht's ja schon voll wild ab, jetzt dann mit Drogendeal und Mexiko und was weiß ich. Ich habe nicht den Trailer gesehen. Ja. Die werde ich mir zum Morgen dann auch nicht mehr wegen eben Euphoria mal. Ja. Aber ich weiß nicht, wisst ihr, bei HBO werden da die Staffeln auf einmal released oder auch so wöchentlich?
Also bei The Pit ist so, dass auch wöchentlich released wird.
Okay.
Aber das ist halt eine von ihren Top-Staffeln. Aber ich glaube, bei die aktuellen machen sie es auch so, ja.
Ja, weil das ist ja auch, glaube ich, gar nicht von einer produziert von HBO, sondern von dem anderen. Und dann wird das, glaube ich, tut da wöchentlich, aber von dem anderen, von einer Firma quasi nur released. Ja.
Genau, da Euphoria, müssen wir da noch eine werfen. Mhm. Die HBO Max sind ja so geil, die haben halt auch die ganzen alten Serien, geil, Friends und so weiter.
Ja, ja.
Und Dings haben sie auch Silicon Valley.
Okay.
Oder? Hast du Silicon Valley?
Ja.
Ja, schon.
Ja.
Genau, das habe ich die mal angefangen zum Schauen, weil, was nicht, das habe ich damals irgendwie nicht so mitgekriegt. Das ist ja einfach eine geile Serie. Geil,
das ist echt so geil, ja. Ich will es, glaube ich, wieder mal schauen, weil das ist einfach so witzig.
Und da,
jetzt haben sie einfach schon die geil. Anspielungen auf die AI auch. Also immer wieder, wenn du jetzt so siehst, bei mir im Feed läuft es immer wieder durch, so Szenen aus dem Silicon Valley halt, wo die AI nachher plötzlich das Fleisch bestellt und so weiter und ein paar so geile Sachen macht. Ja,
ja. Genau, da bin ich auch gerade dabei ein wenig. Aha. Silicon Valley, ja, gib mir da noch eine, ist auch geil. Ah, ja. Oh, ja, da, also, wir haben jetzt Netflix, Apple TV und HBO Max als Streaming-Dienste und, ja, durch das, dass da jetzt auch schon immer neue Staffeln rausgekommen, gell, von Serien, wo du halt schon die Vorgängerstaffeln gesehen hast, da geht uns kein Content nicht aus, nicht mehr.
Nein.
Zum Schauen.
Ja. Ja, gut, dann, glaube ich, können wir unsere Jubiläumsepisode 300 danach dem Ende zuführen.
Ja.
Mit gewohntem Abschluss, mit ein bisschen News noch zu Serien und zu Zeug. Gut, ja, es waren coole 300 Episoden. Also, ja. Ich mache gerne noch weitere 300. Es ist schon ganz gut, ein bisschen, also generell auch zum Recappen halt einfach so, was die letzten 3 Wochen da hat. Und auch dann wieder so, wenn man es jetzt am Sonntagabend macht, kommt man schon ein bisschen so in das Mindset für morgen, was machen wir wieder, wo geht's wieder weiter, was steht die Woche an, ist schon weg,
stimmt,
ich finde
ja.
Das ganz gut auch, ja.
Ja,
okay. Ja, also dann auf jeden Fall auf weitere 300.
Ja, Prost.
Meinem Club Mathe habe ich jetzt auch fast leer.
Ja, ich habe auch nichts mehr da.
Dann einen schönen Abend noch und auch an unsere Hörer, für die es jetzt vielleicht der eine oder andere schon 300 Episoden lang treu ist, vielen Dank, ja. Und bis zum nächsten Mal, ja.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Thank you.